Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Prost, Alex.
Ja, Prost, Piet.
Das war die 5-Sekunden-Regel, Alex?
Ja.
Die 5-Sekunden-Regel, Silenzio.
115 Folgen nicht gebraucht, auf einmal kam Tim Corvis und sagt, ich brauche am Anfang 5 Sekunden Ruhe.
Ja, so ist er halt. Ne? Aber heute wird sowieso ein bisschen ruhiger. Ernstes Thema heute.
Ja.
Neben dem üblichen Bottropper-Wahnsinn haben wir natürlich ein großes Thema vor der Brust. Ne? Ist jetzt 7 Jahre her.
Ja.
2016 ist es gewesen, der große Apothekerskandal.
Der größte in Deutschland. Apothekerskandal Deutschlands.
Richtig. Und heute haben wir ihn da, den Whistleblower.
Genau.
Also Whistleblower, ist nichts Versautes, sondern...
Ne, ausnahmsweise
jemand,
mal nicht.
Ausnahmsweise mal nicht bei uns. Es ist jemand, und zwar der Martin Porwoll, der kommt heute. Und der hat damals unter anderem mit einer Arbeitskollegin den ganzen Skandal ins Laufen gebracht.
Genau, hat alles sehr, sehr akribisch über Monate oder sogar Jahre festgehalten, recherchiert, Beweise gesammelt, weil da gehört einiges zu, bis da wirklich dann mal Behörden auch reagieren. Das wird er uns heute alles erzählen und das Thema ist ja auch in den letzten Wochen noch mal ein bisschen aufgeschwappt, weil halt der Entschädigungsfonds, der ja lange, lange im Raum stand,
der ist halt nicht, der nicht gibt's da halt nicht.
Und genau. Da werden wir auch mit Martin Porwoll drüber sprechen, wie er dazu natürlich steht, wie er das sieht. Ein sehr, sehr intensives Thema heute, aber wir werden natürlich trotzdem unsere Leichtigkeit nicht verlieren. Ganz auch bei genau. Einem sehr, sehr ernsten Thema.
Großes Reitturnier hatten wir noch, auch extrem wichtig in Kirchhellen. Dann hatten wir eine riesige Grasplantage oder zwei sogar in Bottrop, die aufgedeckt wurden. Und natürlich neue Top-3-Liste. Wie viel Bottrop bist du? All das hört ihr in den nächsten 90 bis 100 Minuten.
Exakt.
Okay, komm, ich hau mal die Sponsoren raus. Die heutige Folge wird gesponsert von Reisedienst Fischer, dem Megidi Grill, Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten Volksbank. Bierchen bitte, der Podcast, Folge 123 von Heimann Trend und Travel bis nach Schellberg, von der Löwenfeldstraße bis zur alten Apotheke mit dem Alex
und mit dem Piet.
Da sind wir voll gefressen von Amanda noch.
Heimann?
Ja, Heimann hier vorne.
Ja, hast du schon oft einkaufen?
Nee, ich war da einmal drin, hab mir, glaube ich, eine Tasche angeguckt.
Ach, eine Herrenhandtasche wieder.
Nee, so ein Weekender.
Was ist eigentlich? Du hast so deine Herrenhandtasche, die ist gar nicht mehr da. Wo ist die?
Ja, seit der Typ von Flaschenpost da war, habe ich die weggetan. Das war mir noch zu heikel.
Ja, wurde ernst, ne?
Wurde ernst. Ja. Der war, ich gerade gesagt, vollgefressen. Wir waren Samstag eingeladen, ja, aber vom Charlie.
Genau.
Charlie Amanda heißt der, ne?
Genau, Charlie Amanda. Charlie Amanda hört sich an, wie wenn die Kiwi sonntags im Fernsehgarten jemand anmoderiert. Ja, und jetzt... Hier im ZDF-Fernsehgarten, Charlie Amanda.
Nein, der heißt natürlich Shadi.
Shadi, genau, aus dem oder vom Restaurant Amanda.
Liebe Grüße.
Genau, wir wurden eingeladen, weil er ja unser kleines Restaurantturnier in Bottrop gewonnen hat.
Warte, hast du mich abends angerufen und hast gesagt, pass auf, Piet, ich habe eine gute Idee, lass uns einfach mal so ein kleines Turnier machen. Wir suchen uns einfach irgendwas aus und die lassen wir gegeneinander antreten mit irgendwie Like-Funktion. Das ist ja bei den Restaurants, Sehenswürdigkeiten okay, aber in den Restaurants ist das so komplett eskaliert, ne?
Ja, da ging es ja richtig ab. Amanda hatte sich ja erst im Halbfinale mit Drago extrem gebettelt und dann im Finale gegen Mangia Ebevi ging das ja auch nochmal richtig ab.
Richtig.
Und Charlie hat gewonnen, hat sich für die Werbung bedankt. Ne? Hat er sich bei mir bedankt, weil die...
Aber ungewollt, also es war wirklich nicht geplant, dass wir da jetzt, aber er hat wirklich total lieb von ihm.
Ja.
Er hat natürlich die Messlatte jetzt für die anderen Gewinner hochgesetzt.
Exakt.
Wir erwarten natürlich jetzt auch.
Natürlich. Ne? Also kann nur, man muss sich jetzt steigern.
Genau.
Und wie, ne, die Scheißhausideen sind immer die
machen
besten.
Machen wir auch bald.
Genau, ja. Man muss nur schlau sein.
Nee, war super geil das Essen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, hat gut aufgetischt. Also vielen Dank nochmal ans Restaurant Amanda, an Charlie und das gesamte Team. War super, super cool. Ja, ich habe eine Sache, die möchte ich gerne mit dir besprechen, bevor der Martin gleich kommt. Ich habe Asterix geguckt mit meiner Tochter. Asterix.
Den Zeichentrick oder in richtig?
Nee, den alten Schinken hier. Asterix und Obelix, also ein Zeichentrick.
Ja.
In Amerika oder auf dem
Weg. Ja, klar, mit den Indianern.
Genau. Lief auf Super RTL.
Ja, ist doch gut. Asterix ist super geil.
Da wurde sehr vorher gut eingeblendet, hier, liebe Zuschauer, in dem jetzigen Film werden ethische Rechte...
Nein.
Doch, und dann, das war schon immer falsch und ist auch jetzt noch falsch. Also die haben sich quasi im Vorfeld dafür entschuldigt, dass da Indianer, gleich Indianer sind und...
farbige.
Ein Schwarzer, wahrscheinlich steinisch.
Ja, da kamen wir, wenn die rübergefahren sind, sind auf jeden Fall die Piraten gekommen und dieser schwarze, farbige Ausgucktyp mit dem Sprachfehler saß da oben wieder.
Genau.
Und hat wieder gesagt, irgendwie, das R konnte er, glaube ich, nicht aussprechen.
Wie, die Ömer kommen. Wie siehst du das? Ömer. Also, warum muss das sein, diese Rechtfertigung?
Ja, pass auf, das haben wir doch schon tausendmal. Das ist doch alles Schwachsinn. Das ist, pass auf, das sind so Sachen, die für mich einfach total unerheblich sind. Also nicht jeder von uns ist doch jetzt irgendwie ein schlechterer Mensch, nur weil er früher Indianer, Cowboy-Indianer gespielt hat.
Da hat sich keiner was bei gedacht.
Da hat sich auch, ich habe auch die von Sarottimor, ich habe auch die Schokolade gerne gegessen. Ich habe auch gerne Negerkuss gegessen. Natürlich ist Negerkuss nicht mehr korrekt. Deswegen sagt man jetzt Schaumkuss oder Schokokuss. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Aber da jetzt so ein Bohai draus zu machen, aber das hatten wir schon so oft.
Vor allem, das ist ja immer dieses, im Kreis. Das ist wie so eine, das ist wie die GZ, so ein Zwangsdingen, weißt du? Dat, du wirst ja genötigt, du musst das ja so quasi schon machen. Obwohl, ich sag dir, die den Text da geschrieben haben, damit der vorher eingeblendet wird, haben sich wahrscheinlich auch gedacht, was ein Scheiß.
Ja, ich frag mich nur, stell dir mal vor, die hätten bei Asterix schon gegendert.
Das wär's.
Die da kommen die Römer und innen.
Ja. Ja, da muss der Heimann sich auch mal Gedanken drüber machen, ne?
Heimann? Ja, Heifrau, ne?
Heifrau. Aber was ich noch ganz kurz sagen möchte ist, was mir aufgefallen ist, als ich da mit meiner Tochter da saß um 20.15 Uhr, dass diese Magie, die wir noch kennen, 20.15 Uhr, die ist ja für die heutige Jugend
komplett weg, ne?
Komplett weg, durch Netflix, ne, durch alle Streamingdienste.
Das stimmt, 2015 war die magische Zeit.
Du musst, ne? 2015, da musst du auf Couch sitzen.
Ja, aber Sonntag war 1940, Lindenstraße.
Du hast Lindenstraße.
Ja, klar, mit meinen Eltern früher immer, wenn das kam, wenn das anfang.
Da hast du schon Gänsehaut gekriegt?
Da war ich im Kinderzimmer, Lego weggeschmissen, Playmobil in der Ecke und dann Oma bei, Mutter bei mal gucken. Das war richtig mega.
Echt?
Ja klar, Lindenstraße ging früher immer. Meine Taube hat er immer gesagt.
War meine Taube, war die
ja,
Taube.
So hat er, genau, Mutter Beimer war taub. Der Vater Beimer hat Mutter Beimer gesagt, meine Taube. Und dann hat er die irgendwann verlassen für die Nachbarin. Dramatisch. Dramatisch war das damals.
Ja, Piet Metzen, ich meine, das ist ja schön und gut, dass du Lindenstraße geguckt hast. Du setzt die Tüpfelchen jetzt natürlich noch auf, indem du in Zukunft noch ein Stück, ein Kleidungsstück, sagt man Kleidungsstück dazu, ja, mehr an dir tragen musst, ne?
Was denn?
Weil du bist eine Gefahr für den Straßenverkehr, wurde bei Optik Pavlorek, glaube ich, festgestellt, ne? Du siehst ja nicht mehr richtig, du schielst ja auch.
Ich hab, pass auf, ich hab einen leichten Silberblick, wenn ich an dem Schuh hab oder müde bin, aber ansonsten schiele ich natürlich nicht, aber du hast recht, ich sehe nicht mehr so gut, wie ich mal gesehen habe.
Dir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen, dass ich die ganze Zeit der Tim bin, der hier sitzt.
Ja, das ist so geil, genau. Ich hören tue ich ja noch ganz
du
gut.
Du kriegst, Piet Metzen kriegt eine Brille.
Ja, ich krieg bald eine Brille. Sieht Bombe aus. Ich habe mir eine ausgesucht. Ne? Sie fällt auch kaum in meinem Gesicht auf. Ich kann, von den Haaren wird die ja bedeckt. Nein, es ist natürlich sehr, sehr markant.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie ich dir gefalle.
Ich auch.
So eine Brille macht schon was mit mir.
Richtig.
Genau wie der Trödelmarkt im Westpark. Der hat auch was mit mir gemacht.
Du arme Sau.
Ne? Ich bin da hingekommen im Westpark, ist in Dortmund. Und ich bin da durch den Eingang gegangen vom Westpark, hab runtergeguckt von so einer Anhöhe auf diesen Trödelmarkt. Meine Freundin und meine Tochter gucken, haben strahlende Augen und rennen los. Und ich sehe vor mir ungefähr, also jetzt ohne zu übertreiben, mindestens 300 oder 400 Trödelstände und alle mit Klamotten. Und ich sag dir, ich habe da erst gestanden und wollte erst anfangen zu weinen und dann habe ich es einfach stoisch hingenommen.
Ja, einfach.
Also einfach durch. Einfach resigniert.
Einfach. Ja, du weißt, da kannst du das ja nicht ändern. Das ist wie wenn du, haben wir in der ersten Folge drüber gesprochen, lachend in eine Kreissäge rennst und mit der Freundin Keramikscheine fährst. Ja. Da weißt du auch ganz genau.
Das ist richtig.
Macht keinen Spaß.
Wir spielen jetzt noch mal kurz eine Sprachnachricht ein, die ich dem Alex gemacht habe, weil ich war in Vorbereitung für unsere Stadtrundfahrt, die mega, mega cool wird. Und die Sprachnachricht, die spielen wir jetzt gleich ein, denn ich habe die Stadtrundfahrt einmal ausprobiert, abends, am Freitag meine ich war das, und bin einmal die Strecke abgefahren. Und zwei Bahnschranken sind auf unserer Strecke, weil wir ja die schönen Seiten von Bottrop auch zeigen wollen.
Genau.
Wellheimer Mark und Ebel. In Wellheimer Mark stand ich 10 Minuten und in Ebel habe ich umgedreht. Da stand ich 20 Minuten, weil die da die scheiß Züge... Aber was ist jetzt egal? Hört euch mal die Sprachnachricht an.
Also Alex, ich mache gerade hier die Rundfahrt und bin einmal Wellheimer Mark gefahren. Und jetzt stehe ich... Erstmal standen wir an der Wellheimer Mark an der Schranke, ungefähr so 10 Minuten. Und jetzt ist ohne Scheiß die Schranke nachts von Ebel... Hier, wir stehen hier schon eine Viertelstunde und es tut sich nichts. Hier fahren jetzt die Züge hin und her und rangieren hier. Ey, das ist der letzte Rotz. Ich check es nicht. Ich verachte die Deutsche Bahn. Ich würde die am liebsten jetzt in die Luft sprengen, alle, die und ohne Scheiß, was das hier soll, ne? Das geht überhaupt nicht. Eine Viertelstunde! Eine Viertelstunde!
So, das war jetzt die Sprachnachricht. Also ich bin komplett eskaliert.
Ja, glaube ich. Aber ich meine, du weißt es doch. Ich habe dir gerade gesagt, lachen in den Kreis hier rennen. Du provozierst es ja auch. Du provozierst es ja auf ganzer Linie.
Das ist alles, ich bereite uns vor auf die Stadtrundfahrt. Du kommst dann nur an, kriegst mein Skript und sagst dann, danke Pete, jetzt tanze ich hier und trinke ein Bier.
Ja.
Und ich muss das vorher alles immer machen.
Ja, und ich habe 30 Minuten meines Lebens nicht vor einer Schranke gestanden. Ja, du ja. Ne? Und wo wir gerade über Ebel gesprochen haben, ich meine, da ist ja jetzt Tobabo, ne? Hier vor 2 Wochen reden wir noch darüber. Das Wunder von Berne.
Mhm.
Die Brücke ist wieder da. Oh,
alle
applaudieren. Ja, der Oberbürgermeister kam, hat jedem Pommes gegeben. So, hier könnt ihr wegen eurer Geduld 28 Jahre gewartet. Ihr habt eine trockene Pommes. Hier freut euch. Ja, yeah, die Ebeler freuen sich. Kommen da alle aus ihren Hütten raus. Ne? Die kriegen ja auch so nichts mit. Die wissen ja, die sind ja nicht up to date. Die haben ja kein WLAN, nichts.
Komplett blass. So, oh,
ja, und die Brücke ist auf und dann alle freuen sich so, ja, wir gehören wieder dazu. So, unser Dorf ist wieder da. So, 2 Wochen später stehen sie da und heulen schon wieder alle rum. Ist so voll hier.
Ja.
Der Rückstau von der Schranke. Ja, sag mal, das wusstet ihr doch.
Ja, Rückstau, Lärm.
Gase.
Nicht Optikgase, sondern Autogase. genau.
Ne, und dann stehen sie da jetzt und gucken blöd aus dem Fenster und denken sich, scheiße, werde ich mal weiter kaputt.
Ja, richtig.
Aber ich sag mal, der Mensch, der gewöhnt sich ja auch an so einen gewissen Luxus.
An kaputte Brücken, ist das Luxus?
Ja, für die Ebeler, an Ruhe. Also die haben sich an Ruhe gewöhnt. Du musst ja mal überlegen. Erstmal hat jahrelang oder Jahrzehnte nach Scheiße da gestunken.
Ja.
Ne?
Er ist so.
An warmen Tagen. Ja. Ne? Er hat gestunken wie Hulle.
Ja.
So, die Autos ballern da durch, ne, mit dem Highway. Bam, bam, in einer Tour, zack, zack, zack. So, und dann auf einmal, die Emscher stinkt nicht mehr. Die Ebeler haben gedacht, was ist das denn, frische Luft?
Genau.
Dann kam der Straßenverkehr war nicht mehr da, weil die Brücke zu war. Hör mal, da konntest du ja nicht mal mehr ein Haus kaufen, weil das war ja ein hoch angesehener Stadtteil jetzt auf einmal. Ja, und jetzt geht's wieder los.
Jetzt geht's, ja, Ebel, Pech gehabt.
Fängt nur noch an, dass das jetzt wieder stinkt. Ne? Nee, aber wie gesagt, schade, Banane, Ebel, dafür habt ihr eine Pommes gekriegt von Bernd Tischler, beschwert euch nicht, damit müsst ihr jetzt leben.
Komm, wir ziehen ganz schnell noch ein paar News durch und dann machen, der kommt gleich, ne? Genau. Polizei entdeckt Cannabisplantage und Drogen, synthetische Drogen und ein bekritztes Bild von Bernd Tischler in 2 Wohnungen in Bottrop. Das bekritzelte Bild haben sie natürlich nicht gefunden. Aber kennst du das noch früher, wenn du früher die irgendwie, wie hießen die, Freizeitrevue und hast in allen mal Brillen gemalt und so Hitlerbärtchen und so?
Ich habe das immer auf dem Fernseher bei meiner Oma gemacht, wenn ich Lindenstraße geguckt habe.
mit Edding. Ja. Nein, die haben auf der Jigidi-Straße und auf der Brauerstraße.
Brauerstraße?
Ja.
Das überrascht jetzt nicht.
Die gehen einmal über die Straße und verticken die ganze Scheiße direkt.
Richtig.
Da ist eine Frau festgenommen worden, 35-jährige Bottropperin ist da festgenommen worden. Die haben da wohl in ziemlich großem Stil Gras angebaut.
Riecht man sowas nicht?
Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist er deswegen auch aufgeflogen, dass das ganze Haus da irgendwie gestunken hat.
Aber ich sag mal, wir wollen ja im Prinzip die ganzen Lieferketten oder auch die Lieferwege, die sollen ja auch kurz gehalten werden. Also die Grünen werden stolz. In ganzer Linie. Ey, einmal wird Gras angebaut und du hast ja nicht hier, du musst das nicht irgendwie mit dem Schiff
rüber. An der, ne?
Genau, ey, du baust halt an eine Brauerstraße an, gehst rüber, kurze Lieferwege.
Ne? Das stimmt, das ist total gut.
Hast rein.
Das kannst du nichts sagen.
Nee, da gehen wir gegen vor.
Komm, ich hau nur die Zahl der Woche raus, dann machen wir die Tür auf. Oder hast du noch was?
Nö, wir können gleich nochmal darüber, wir am Gleiwitzer Platz, will ja das Bauknecht.
Da können wir ihn noch fragen, der ist doch Urbottropper, der ist doch hier geboren, hoffentlich nicht in Ebel, aber die Zahl der Woche, und die wird dich überraschen, ist 100, weil 100 Jahre ist nämlich das Gebäude hier, unser Gebäude, das Torbogenhaus hier, der Podcastbogen, der Schaumkussbogen ist 100 Jahre alt geworden. Das riecht man zwar auch, aber die Recherche läuft und wir erfahren noch einiges über das Gebäude hier in den nächsten Folgen. Interessiert mich mega und das Gebäude hier ist 100 Jahre alt.
Genau. Aufschreiben, merken, ganz wichtig. Und jetzt lassen wir ihn rein, Martin Porwoll, und ich freue mich richtig darauf. Richtig.
Jetzt sagen wir mal leise. Whistleblower. So, da sitzt er. Er war der kaufmännische Leiter der alten Apotheke seit 2014. Und deckte gemeinsam mit einer Kollegin den größten Apothekerskandal Deutschlands auf. Sein Wahlspruch ist, Hauptsache mit Porwoll gewaschen. Herzlich willkommen, Martin Porwoll. Hallo.
Hallo.
Hi.
Whistleblower, kannst du damit anfangen mit dem Wort?
Mittlerweile schon. Zwischendurch habe ich damit ein bisschen gefremdelt. Aber jetzt man kann sagen, es ist eine Folge der Zeit. Irgendwann gewöhnt man sich an alles.
Ja.
Auch an das Wort. Aber ich hatte eine Phase, wo ich eher Hinweisgeber bevorzugt habe, weil es auch, ich sag mal so, für jeden viel verständlicher ist, was sich so dahinter verbirgt. Ne?
Ja, ja, klar. Also ich gab ja viele Whistleblower irgendwann, ne? So Assange und
Edward Snowden oder was, aber das ist halt, das sind so diese neumodischen Wörter, ne, die ja irgendwie immer mehr gekommen sind.
Das fehlt auch in dem aus dem angelsächsischen Raum, das ist ja klar, ne? Das kommt aus den USA. Hat das auch eine viel plastischere Bedeutung. Ne?
Ja.
Es ist halt der Whistleblower, der beim Feuer das Feuer gemeldet hat.
Ja.
Ne? Es ist vielen eher klar, dass das irgendwie jemand ist, der auf eine Gefahr hinweist.
Mhm.
Hier ist Whistleblower ja keine Ahnung.
Ja.
Irgendwie so ein Vogel.
Ja, okay. Ja, vor allem, ich frage jetzt gleich, ne, darfst du dir was zu trinken aussuchen, kannst dir kurz Gedanken drüber machen, aber ich möchte nur kurz sagen, ich finde, das Wort Whistleblower, das bringt viele mit was Schlechtem in Verbindung, obwohl das eigentlich was Gutes ist.
Whistleblower haben auf jeden Fall ziemlich Eier, weil die meistens das Wohl der eigenen Persönlichkeit unter das Wohl vieler schrauben
und
dementsprechend ein großes Risiko eingehen, wenn sie was raushauen.
Und da reden wir gleich drüber. Martin, schön, dass du da bist. Was wolltest du denn trinken?
Ja, habt ihr ein Bottropper Bier?
Bottropper Bier. Na klar.
Hell oder dunkel?
Ein dunkles. Schwarze Seele halt, ne?
Richtig. Ah, so. Bottropper Bier. Martin Powerball ist im Podcast. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf die nächsten 60, 70 Minuten mit dir. Du bist, bist
600,
ja.
600, ne? Mein Leben hat mindestens 1600. Ich schraube heute auf 600 zurück.
Dann machen wir Das ist gut. Rekordfolge, aber gebürtiger Bottropper. Und ja. Kurz bevor die Mikros angegangen sind, hast du noch mal was richtig Tolles gesagt, was für mich wirklich sehr schön war. Weil als Piet Metzner erfahren hat, dass ich im Knappschaftskrankenhaus geboren bin, dachte der bis vor einigen Wochen noch, dass ich da der Einzige war, der da geboren worden ist. Aber dann kam Jörg Cordus und jetzt sitzt du hier. Du bist gebürtiger Bottropper. Wo bist du geboren, wenn ich fragen darf? In welchem Krankenhaus?
Im Knappschaftskrankenhaus. Ja.
Alle drei auf der Neurologie.
Ja.
Zur Welt gekommen. Bis dato war mir überhaupt noch gar nicht bewusst, dass es bis zu einem bestimmten Jahrgang überhaupt woanders geboren wurde.
Es ist so. Also der Alex wundert mich jetzt schon, dass du bist ja 89. Gut. Vielleicht war im Knappschaftskrankenhaus auch mal eine Gynäkologie, wo man auch Kinder
kriegt. Wir beide können ja mal, einen Test machen. Wir gehen mal samstags über den Markt mit dem Kamerateam.
Gute Frage.
Und befragen Bottropper.
Wo die geboren sind.
Und Bottropperinnen, wo die geboren sind. Also genau. In welchem Krankenhaus.
Wir fragen aber ganz viele Kinder.
Ja,
ja. Ja, komm. Du bist gebürtig aus Bottrop. Wo bist du aufgewachsen? In welchem Stadtteil?
Also, der gab eine kleine Rundreise. Wellheimer Mark.
Oh.
Das war nur ein halbes Jahr. Ne? Dann Essener Straße, die pittoresken Hochhäuser.
Mhm.
Sehr schön. Und dann ab erste Hälfte, erstes Schuljahr Fuhlenbrock. Ne? So wie es
Oh, hat sich aber ganz schön gesteigert.
Boah, da ist ja richtig eine steile Karriere.
Vom Tellerwäscher zum Superstar.
Ja. Genau. Und dann zum Whistleblower. Aber bevor wir jetzt ins Eingemachte kommen, wollen wir ihn als Person ja ein bisschen kennenlernen und haben unser Poesiealbum mal aufgeschlagen. Kennst du noch früher aus der Schule? Mhm. Lieblings das. Ich frag dich jetzt einfach mal, Lieblingsstadtteil in Bottrop?
Mittlerweile Stadtmitte.
Ja, ist. Hm? Ja?
Ich wohne in Hans-Böckler-Straße, ne?
Okay. Direkt an der Rennhalle da in der Nähe, oder?
Nee, direkt oben. Also direkt am Anfang.
Ach, da wo auch, ist da nicht so ein Shisha-Laden oder sowas? Oder so ein,
ja,
so ein
der, an dem kann ich öfter vorbeigehen.
Also direkt am Gleiwitzer Platz?
Nicht direkt. Also das ist Böckenhofstraße, ne?
Ja.
Kreuzung und zwei, drei Häuser dahinter.
Da, wo du aber gerade gesagt hast, das Rackgebäude neu gebaut wird, da hast du gerade gesagt, da können wir direkt mal kurz drauf. Du hast nämlich gesagt, die Rack baut da irgendwas auf dem Gleiwitzer Platz, will die da aufbauen, ne?
Genau. Die Hausnummer piepsen wir aber raus.
Ja, okay. Obwohl die ist sowas von Strunz bekannt.
Okay, also. Okay. Ja, dann Martin, dann wohnst du ja quasi gegenüber von dem neuen Bauknecht-Quartier.
Ja, also quer drüber, ja.
Haben Piet und ich gerade drüber gequatscht, wo du noch nicht da warst. Da haben die ja jetzt große Pläne. Die wollen ja da jetzt tatsächlich, wie den Viktualienmarkt, wie es den in München gibt, oder Karlsplatz in Düsseldorf, wollen die da ja umsetzen. Parkplätze weg, dann soll echt eine Tiefgarage gebaut werden, über vier Ebenen.
Na unten,
ne, klar.
Sind die fast am Erdkern.
Ist ja meist stößt man doch durch, wenn die zu tief
graben. Und dann soll halt da der Karlsplatz in Düsseldorf da platziert werden. Ich habe zum Piet gesagt, wenn wir das Bauknecht-Dingen, das hat ja ganz gut geklappt. Also eine der wenigen Sachen, die ja wirklich so nach Plan durchgezogen.
Ich würde mal sagen, so seit Jahrzehnten eine der wenigen Dinge, die auch mal so umgesetzt wurden, wie man das irgendwann mal angedeutet
hat. Genau, und jetzt, wenn man die Pläne jetzt sieht oder das auch liest, dann hat das auch alles irgendwie Hand und Fuß. Fände ich geil für Bottrop. Wie siehst du das?
Absolut. bin großer, also was mir an dieser ganzen Bauknecht-Geschichte irgendwo gefällt, ist erstmal, dass die umsetzen und da auch nicht fackeln irgendwie. Das wird tatsächlich so gemacht, wie die's sagen. Kann man natürlich auch, ne? Die haben das Geld, ne? Und auch die Erfahrung.
Komm, dein erster, Alex.
Genau.
Was ist aber denn? So, jetzt noch zum letzter Satz zu dem Ding. Ja, sollen die machen.
Sollen sie machen, geil, ne? Fände ich auch gut.
Sollen die machen. Sollen
einfach
die
machen. Kurz und knapp, sollen sie machen. Ich bin dafür. Also ich fände das geil, wenn es passiert. Ja, was ist denn dein Lieblingsgrillgut, was du auf dem Grill wirfst? Ein schönes Bauchfleisch.
Eigentlich alles
auf. Und was ist so dein, hast du so einen Favoriten? So der eine sagt, oh, so ein schönes, so ein dunkles Bauchfleisch, so, was so kross ist, oder eine Wurst oder ein Hähnchen oder
Lamm. Lammfilet.
Ja.
Muss man gut Filet. Muss man grillen können.
Ja. Gehe ich nicht mit.
Lamm ist gut.
Ja, Steak natürlich irgendwie.
Aber wir locken Lamm an.
Lamm. Es ist doch schon klar, dass es ein kleines, unschuldiges Lämmchen ist, was ihr da isst, ne?
Ja. Aber schmeckt halt.
Ich weiß. Also ich mag's nicht, aber manche. Okay, dann die Lieblingskinderserie, die du früher im Fernsehen...
Captain Future.
Geil! Bester Soundtrack ever. Captain Future, so richtig... Kennst du Captain Future noch?
Ja.
Mit Greg und Otto, die Gummipuppe und so. Ja, genau.
Es war einmal...
Das Leben.
Das Leben.
Aber mega gut.
Aber es war einmal... Das kenne ich auch noch.
Das Amerika gab's auch noch. Das war sehr, sehr lehrreich. Das war dein Alternative zum Buch.
Ja, das war Bildungsfernsehen.
Es war einmal das Leben, war das nicht, wo die dann da in den Körper da rumeiern und so?
Genau, dann kamen die Weißen und die Roten.
Dann haben sie gebettelt, geschlagen.
Ja, dann die Bakterien.
So mit Messer, jetzt neu verfilmt wird das mit Messerstecherei und alles.
Genau, und wenn einer am Boden liegt, treten die dann auch noch.
Ja,
schlicht drauf. Ja, cool. Ja, zweite von mir. Dein Lieblings-Supermarkt im Bottrop.
Lidl? Als alte gut. Gewohnheit.
Und Lidl
hat echt... Ja, und ist ja auch direkt bei dir um die Ecke, ne?
Ist um die Ecke, genau.
Aber nicht nur Lidl, sondern auch alle, also auch Netto, glaube ich, auch mittlerweile. Lidl hat aber angefangen damit, einen richtig guten Kaffeeautomaten da vorne immer entstehen, ne? Und ganz ehrlich, ich bin da mal einen Euro mal rausgehauen. Und auf Euro einen Kaffee, der schmeckt echt richtig gut, mal abgesehen davon, dass ich wollte auch mit einem Euro ein Brötchen kaufen und habe mir ein Camembert-Brötchen bei Sportmann für 4,63 Euro gekauft.
63 ist doch Quatsch.
Doch, das hat irgendwie so eine ganz krumme Summe war das. 4,63 Euro.
Wann?
Vorgestern.
Ein Camembert-Brötchen?
Ja, so ein dreieckiges Laugenbrötchen mit Camembert drauf hat 4,63 Euro gekostet.
Willst du dich verarschen?
Nein, wirklich.
Da hast du vor der Inflation Döner für gekriegt. Ein Brötchen mit Camembert?
Ja, ich hab dann bezahlt und bin rausgegangen und hab draußen geweint, das Brötchen ganz langsam gegessen.
Du hast du hast das schon mal irgendwann erzählt, dass du bei Sporkmann irgendwas gekauft hast. Ich glaube, das war auch ein Käsebrötchen für 3,50. Ich weiß nicht, hast du irgendwann mal im Podcast was gegen Sporkmann gesagt? War da irgendwas? Oder hängt da so ein Wanted-Schild? So, die Glatze ist da so.
Mach die Preise höher.
Ja, kann ich wahr sein.
Meinst du, die haben zwei eingebongt? Weißt du, was wir machen? Ich werde mal schauen, ob ich bei Sportmann mal einen Whistleblower rankriege, der uns da mal genauer Informationen
gibt. Aber die sehen deine Brille, sagen, boah, guck mal, die Brille von Pavel, der hat das. Den nehmen wir aus, den melken wir wie eine Kuh.
Richtig in Lidl verliebt habe ich mich in der Zeit, in der die versucht haben, hochpreisigen Wein in einer unüberschaubaren Menge an Auswahl, also wenn man sich ein bisschen mit Wein auskennt, hat man gesagt, das ist in Ordnung, aber sowas komplett an der Zielgruppe von Lidl vorbei,
ja,
dass ich fast immer geweint habe, wenn ich da reingegangen bin und diese Auswahl, auch immer vor Weihnachten, vor Ostern, haben die das mit Muss versucht durchzudrücken.
Ja.
Und dafür habe ich die einfach bewundert.
Also er würde eindeutig sagen, Lidl lohnt sich.
Die haben, ja, richtig, richtig, hab ich mal gehört. Sollten die als Slogan nehmen, das wäre was. Aber es gab ja wirklich Tests, wo die Discounter-Weine getestet haben. Ja, und da haben die verdammt gut abgeschnitten. Ja, nur wie du schon sagst, dann da kauft ein Arno Dübel ein. Ne? Und,
Ach, Arno Dübel ist dieser bekannteste Arbeitslose. Ja, dann, ne?
Oh, so Barrique-Fass, ganz trockener Rotwein Barolo im Barrique-Fass gereift und Südhang. Genau. Und dann kommt Arno Dübel und haut sich die Plörre weg und denkt, ja, schmeckt.
Und macht den Schraubverschluss wieder zu.
Genau.
Lieblings-Fastfood ist das letzte von mir.
Lieblings-Fastfood?
Subway. Subway? Da hat man noch ein bisschen das Gefühl von gesundem Fastfood.
Ja, ne? Kann man sich der Illusion hingeben. Ne? Und auch ist immer wieder eine Herausforderung, weil die verstehen mich auch nicht. Also ich habe das Problem, dass Pommesbude, McDonald's oder wie auch immer wenn ich meine, mich klar zu äußern und zu artikulieren und es kommt immer was anderes an.
Was hast du denn für ein Brot? Ja. Was für ein Brot nimmst du immer bei Subway?
Ich versuche das immer so
einfach. Cheese Oregano nehme ich immer das ganz gut.
Ja?
Nee, ich meine, das ist ganz... Wozu gesund? Also ich nehme das Weiß, das Weißbrot.
Ja, ja klar. Gib mir einfach Weiß mit Nutella.
Ja. Darf man das noch sagen?
Gegrillt oder nicht?
Nutella?
Weißbrot?
Weißbrot?
Ja.
Oh, darf man noch Schwarzbrot sagen?
Ja, Zwickmühle, Zwickmühle. Ja. Aber ich muss nur eins zusammen dazu sagen zu Subway, seitdem wir Subway ja in Bottrop haben.
Wieder.
Genau, wieder. Wobei, im Moviepark haben wir ja schon länger ein.
Ja.
Aber ich wenn, ich an, wenn ich an dieser Subway. Ampel stehe, am Südring Center und dann das Schild sehe, wir suchen dich, Sandwich Artist. Mhm. Da sind wir wieder erstmal bei neumodisch. Zweitens denke ich erstmal, was war ein Porno? Wird da ein Porno gedreht? Was ist ein Sandwich Artist? Ne? Ich bin Sandwich Artist, kann ich machen? Komm.
Ne? Willst du oben oder unten sein?
Da denke ich mir, da steht da Sandwich Artist. Was für ein Sandwich Artist? Du machst ein Brot. Und da geht das los. Mit diesen ganzen neumodischen Wörtern. Haben wir letztens noch drüber gesprochen, Peter Metzen. Alles wird auf einmal so, hi, so, oh. Was machst du beruflich? Ich bin Facility Manager. Ja. Nein, Mann, du gibst die Erdbeermilch in der Grundschule an die Kinder ab und fegst durch, wenn dreckig ist. Du bist kein Manager.
Das stimmt. Du
bist Hausmeister.
So, kommen wir jetzt mal zum Eingemachten, nachdem wir jetzt den Facility Manager auch nochmal durch den Kakao gezogen haben.
Einen habe ich
auch. Ah, du hast noch einen. Ah, du hast noch einen, stimmt.
Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule früher?
Mein Lieblingsfach? Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Also ich hatte wirklich unendlich viele Lieblingsfächer.
Echt?
Ja, aber ich war sehr schlecht
bist du 13?
Nee, ich habe ein ziemlich gutes Abitur gemacht. Ich habe bis
ja.
eingelobt, ne? Und bis zur 11.1. Ab der 8. Klasse habe ich verstanden, man muss was machen.
Aber 11.1, ab da wurde es besser.
Dann wurde ab 11.1 habe ich angefangen, was zu machen.
Ja, ich habe da bin ich abgegangen. Danach wäre das besser geworden, ne?
Ja.
Scheiße. Geworden, und ja. Lieblingsfach war jetzt?
Lieblingsfach am Ende Deutsch, ja.
Deutsch. Mhm. Ja.
Beherrschte
kann er.
Ja.
So, dann kommen wir mal jetzt zum Eingemachten. Ne, Lidl, Deutsch, warte, und Stadtmitte.
Und Lamm.
Und Lamm. Mhm. So, jetzt haben wir dagegen, werden wir ein bisschen ruhiger, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt da, die ganzen Reportagen und die ganzen Sachen angeguckt habe, weit über 4.000 betroffene Personen, die damals bei diesem Apothekerskandal
in Klammern, ne? Also 4.000,
alles in Klammern.
Ja, aus einem ganz bestimmten Grund, weil ja nur für einen ganz bestimmten Zeitraum
verhandelt
wurde. Ne? Tatsächlich sind es wesentlich mehr.
Wenn wir jetzt darüber reden, das Verfahren ist ja wirklich abgeschlossen und wir sind uns ja jetzt diesmal bewusst, dass wir natürlich auch ein sehr, sehr heikles Thema ansprechen und ein bisschen semi-seriös jetzt hier auch dieses Thema behandeln müssen. Deswegen werden wir Apotheker sagen oder Peter SS.
Ja, hat ganz einfache Gründe. Wir wissen natürlich, wir sind uns bewusst, welches Thema wir heute besprechen und wissen auch, dass da Leute hier zuhören werden, die nur darauf warten, dass wir hier unseren Rechtsschutz nutzen müssten. Deswegen sagen wir halt Peter S. oder Apotheker oder halt Arschloch. Wir uns dann aussuchen.
Peter SS. So. Wenn das schlimmste Verbrechen irgendwie normal aussieht, dann ziehen alle mit. Mhm. So ist es ja lange Zeit da in der alten Apotheke gelaufen. Und dann es gab ja viele Anhaltspunkte im Vorfeld, eine nicht korrekte Handhabung der Medikamente, das unsterile Arbeiten da unten, da haben aber viele weggeguckt und natürlich, wer will den Chef da groß anmachen, aber dann bist du irgendwann, 2014 hast du angefangen. Mhm. Wie hat die ganze Geschichte angefangen mit dem ersten Verdacht bei dir angefangen?
Genau, das würde mich auch interessieren.
Prinzipiell wäre es schwierig gewesen, dem überhaupt aus dem Weg zu gehen. Ne? Also ich war schon 2 Jahre in der Apotheke als sogenannte Aushilfe, kaufmännische Aushilfe tätig. Also richtig angefangen habe ich 2012. War der Vater, ich kenne die Familie seit meiner Geburt.
Du warst mit denen auch im Kindergarten sogar schon? Ne?
Ja, also nicht zusammen im Kindergarten. Wir haben als Kindergartenkinder zusammen gespielt. Ne? Okay. Meine Schwester hat ihre Ausbildung da gemacht. Also die hat, als ich geboren wurde, 71. Mhm. Ich bin August 71 geboren und im Juli 71 hat eine meiner Schwestern ihre Ausbildung da in der alten Apotheke angefangen. Und Peter war da ja zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr alt. Und der ist dann immer, mittwochs waren früher Apotheken ja noch zu, parallel zu den Arztpraxen.
Nachmittags.
Und nachmittags ist er dann mitgekommen mit dem Bus, ne, zur Essener Straße haben wir damals gewohnt, gefahren und wir haben unter dem Esszimmertisch mit meiner Eisenbahn gespielt.
Okay.
Zusammen, gibt's ja Fotos.
Habe ich gleich davon. Auch noch übrigens auch Fragen zu, kindheitstechnisch, ne,
was da abgeht mit Familie und so.
Würde ich nochmal drauf eingehen, aber wirklich die Frage, du warst da. Du hast gesagt, es ist eigentlich schwer, das nicht zu checken, was da abgelaufen ist. Wie, also du hast 2012 da angefangen?
2014 bin ich dann als Kaufmanager voll, eingestiegen. Und das war auch so die Phase, ich habe zu der Zeit im Europahaus in Essen gearbeitet, im Stadtmannstheater. Und da war schon klar, dass Ludger seine Karriere beenden wird. Und ich war jetzt noch nicht an meinem Karriereende angelangt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit den nächsten 20 Jahren? Oder so, ne? Und 2012 hat mich irgendwann mal der Vater vom Peter auf der Straße abgefangen. Und gesagt, hör mal, wir haben hier so ein paar Probleme kaufmännischer Hinsicht. Wir sind mittlerweile ja ein großes Unternehmen. Uns ist der eine wichtige Kraft abgesprungen. Kannst du uns nicht irgendwie helfen? Wir wissen ja, dass du betriebswirtschaftlichen Hintergrund hast.
Du kannst rechnen.
Kann rechnen.
Gut, Deutsch auch. Deutsch auch.
Deutsch
gut.
Und eine deiner Lieblingsserien ist Captain Future gewesen.
Das war so die Anforderung. Da stand auch so eine Stellenausschreibung.
Hat ja auf dem Zettel stehen. Ne? Ja. Und nachdem ich zu jedem Punkt die richtige Antwort gegeben habe, war ich dabei. Ne? Es war Weihnachtszeit, ne, irgendwie. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil es der 1.11. war. Ne, es war
Allerheiligen.
Allerheiligen. Mhm. Und ich bin da durch die Fußgängerzone. Und auch da zu der, warum bin ich da in der Fußgängerzone gewesen? Weil ich habe vom Peter, ich habe mich zu der Zeit 2011 von meiner ersten Frau getrennt. Und der Peter hat gesagt, hör mal, mir gehört hier irgendwie die Hälfte der Stadt. Wenn du eine Wohnung willst, kannst du haben.
Ja.
Und dann bin ich in das Haus eingezogen, wo Intersport dann später reingezogen ist. Und da habe ich da eine von ihm frisch renovierte Wohnung bezogen, gemietet und bin da raus. Und sein Vater ist mir im Weg gelaufen, Allerheiligen. Ich hatte meine Blagen an der Hand. Ja. Und dann sag ich, na Gott, warum nicht? Ne?
Fängst du da an, ne? Aber jetzt, wo du jetzt gerade so davon redest, dass du jetzt auch schon so eine intensive Vergangenheit mit dem hast, ist natürlich der Punkt, du fängst da in der Apotheke an zu arbeiten, 2014 fest. Und kommst dann wirklich irgendwann zu dem Punkt, sowas festzustellen von einem Menschen, den du so lange kennst?
Ja, mich, aber also nochmal die Grundfrage ist ja die, wie lange warst du da, bis du gemerkt hast, dass hier geht es nicht mit rechten Dingen zu?
Also man wächst ja in diese Rolle rein.
Ja.
Und man wächst auch in das Vertrauensverhältnis rein und man bekommt erst am Ende einer längeren Entwicklung die vollkommene Übersicht über alles, ne? Und das Vertrauen seiner Eltern und ihm, mir gegenüber, war 120%.
Ja, um dich wahrscheinlich auch mit einem gewissen Hintergedanken schon zu dem Zeitpunkt. Die kenne ich von klein auf.
Ja.
Vielleicht haben sie gehofft, dass du da jemanden hast, der dann halt das Spielchen.
Und dann auch bei Bedarf die Schnauze hält.
Ich glaube, so geplant und so mit Hintergrund war das nicht. Und das ist auch, ich sehe das jetzt so als soll man sagen, so als kriminelle Vereinigung vorzustellen, ist, glaube ich, auch nicht richtig.
Okay.
Das liegt natürlich nahe aus der aus der Betrachtung von außen, ne?
Klar.
Und es liegt auch natürlich nahe, wenn man so die Geschichte in Gänze hört, auch all die Details, die da am Ende ja auch noch rausgekommen sind, was Lebensstil und Kapriolen und so weiter angeht. Aber ein gesundes Maß an Normalität war da schon da, ne? Also, dass man, ich will jetzt nicht sagen, dass das vorgespielt war, oder das fühlte sich auch alles normal an. Ne?
Ja, und dann umso erschreckender, als du es dann irgendwann festgestellt hast.
Ja.
Wie war der Moment, als du das festgestellt hast?
Das ist, auch das hat so seine Geschichte. Es gibt ja diesen Eureka-Moment, der, ich meine, da ist ja schon viel berichtet
drüber. Ja, ja, klar. Ne?
Ich weiß nicht, inwieweit ihr oder wie tief ihr in die einzelnen Details rein wollt. Oder ja,
aber einfach mal so.
Also vom Hörer unterstellt, dass er das vielleicht doch schon alles irgendwo an anderer Stelle
gehört hat. Das stimmt, da hast du recht. Aber trotzdem ganz kurz der Moment, als du festgestellt hast, das kann man ja relativ schnell einmal kurz abhandeln. Nicht in der Tiefe. Du hast festgestellt, da ist was faul.
Ja, genau. Also es ist irgendwann, ist man ja so tief drin und man ist ja auch, arbeitet man mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen, die halt auch dann in der Zytoabteilung dann gearbeitet haben. Und da gab es einen ganz signifikanten Moment irgendwann mal, ein Jahr ungefähr, bevor die Kiste dann auch hochgegangen ist, haben zwei ganz essentielle Mitarbeiterinnen in so einer konzertierten Aktion gekündigt. Und vordergründig immer so mit dem Argument, dass sie das Arbeitsklima scheiße fanden, was zugegebenermaßen da auch ziemlich straff war, ne?
Also okay. Das
ist Familienbetrieb, da wurde auch viel robust.
Ne? Von also die Mutter, die Mutter,
die Mama, ja, genau, die Mutter, ne? Die Mutter hat viel mitgemischt und
ist immer gut, wenn die Mutter mitmischt.
Ja, die
ist immer gut.
Es war auch familienintern war das ein unheimlich schwieriges Konstrukt, sagen wir mal. Ne? Und die sind um die Biege gemacht und die haben mit mir natürlich offen gesprochen und weil ich auch für die Personalarbeit da zuständig war, war auch meine ureigene Aufgabe.
Haben die mit dir gesprochen, heißt das, die gesagt haben, die können gut, das Spielchen nicht mehr mitgehen.
Genau, bestimmte Dinge lagen ja auf der Hand, dass er morgens ins Labor in Straßenkleidung gegangen ist. Ich sag mal so, die anderen Mitarbeiter sich da steril eingepackt haben. Das gehört ja nur so schon zu Farce an sich. Ne? Aber das war akzeptiertes Verhalten und hat auch keiner gegen was gesagt. Ne?
Ja, was sollst du auch gegen den Chef sagen?
Nein, natürlich nicht.
Ist ja jetzt auch egal, aber wie gesagt, und dann stellst du irgendwann fest.
Genau, und die haben bestimmte Hinweise gegeben oder bestimmte, ich sag mal so, an der Stelle muss man es als Unterstellung oder Vorwurf oder Gerücht werten, ne? Haben die gesagt, guck da mal genauer hin. Letztendlich gehen wir, weil wir es nicht richtig beweisen können.
Die hatten Schiss, klar, kann man verstehen. Und ist natürlich auch ein schmaler Grat, ne?
Es ist ein total schmaler Grat. Und mir wird ja oft die Frage gestellt, dahingehend, wie ich über Menschen in so einer Situation oder in einer ähnlichen Situation denke. Das ist kein, für mich selber ist das kein Automatismus, dass man so handeln muss wie ich.
Nein.
Das ist hoch individuell. Jeder darf das auch, ohne dass ich dem moralischen Vorwurf mache, in so einer Situation entscheiden, wie er möchte. Das kann so ausgehen, das kann aber auch eben in der Flucht münden oder in tolerieren. Ne? Das sind alles für meine Begriffe erstmal gleichwertig nebeneinander existierende Entscheidungsmöglichkeiten.
Okay.
Was man darüber denkt, das mag eine Sache von außen, ne, kann man das eine so beurteilen, das andere so beurteilen, aber in so einer Situation zu stecken, wo man im Zweifel, und da muss man sich ehrlich machen, seine Existenz aufs Spiel stellt.
Hast du gemacht. Du hast
dann,
aber
ich kann's nicht von anderen
verlangen. Du hast dann irgendwann gesehen, dass die Zahlen, du bist ja dann einem Medikament auf der Spur gewesen, hast gesehen, dass da weniger eingekauft wurde, als verkauft wurde.
Ja, das war relativ einfach, ich habe es eingekauft. Ne?
Ja.
War auch erst ein Dreivierteljahr auf dem Markt, ne? Was eine ganz wesentliche Eigenschaft eines Wirkstoffes war, den man betrachtet. Man muss sicher sein, dass zu einem Zeitpunkt X nichts vorhanden war.
Ja.
Ne? Das ist die Basis der
Ist-Vergleichs.
Ne? Das war da relativ einfach. Ich wusste, hatte alle Rechnungen, Einkaufsrechnungen, wusste, wie viel Milligramm von dem Stoff gekauft wurden. Und ich hatte, das war eine Sache, das ist hochheilig in Apotheken, die Rezepte. Ich hatte Zugriff auf die Rezepte. Ich konnte mir das relativ einfach zusammenstellen, wer wie viel von diesem Wirkstoff verordnet bekommen hat. Ob Kasse oder privat versichert. Du summierst die beiden Zahlen auf. Ne? Idealerweise ist die eingekaufte Menge größer als die
ja, natürlich.
Ne? Klar, das ist wieder der Normalzustand. Man hat ein bisschen was auf Lager liegen und hat natürlich ausgeliefert, wie es verschrieben wurde.
Und da.
Und es war natürlich genau andersrum. Ne? Also es ist nur, was waren das? Noch nicht mal die Hälfte von dem eingekauft worden. Oder ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem eingekauft, was eigentlich verordnet war. Und da war innerhalb einer Sekunde, so wie du einen Lichtschalter an- oder ausschaltest, war klar.
Da ist irgendwas
vorher. Aber es ist noch nicht mal, da ist irgendetwas, war vorher. Da weißt du, da ist was.
Ja. Vielleicht eine doofe Frage, weil ich es nicht einschätzen kann. Aber bei jedem, ich weiß nicht, Gastronom oder bei einem weiß nicht, Einzelhändler, der, was weiß ich, irgendwelche Klamotten verkauft, sehen die, es wird eingekauft und es wird verkauft.
Mhm.
Hätte das Finanzamt sowas? Checkt das Finanzamt sowas nicht?
Interessiert das nicht.
Warum nicht?
Finanzamt interessiert sich ja nur, jetzt mal ganz plump gesagt, werden Steuern gezahlt oder nicht. Die haben hauptsächlich das Interesse
an Unternehmen, die Augen zu, oder was?
Die keine Steuern bezahlen und die alte Apotheke hat
zu viel Steuern bezahlt, das hat denen gereicht. Ne?
Das war genug.
Das hat denen gereicht.
Ja, gut, dementsprechend du kommst in sicherlich auch als Unternehmen kommst du in Bereiche rein, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht mehr, es gibt ja Vergleiche, Betriebsvergleiche und du vergleichst dich mit anderen, wirst mit anderen Unternehmen gleicher Größenordnung,
gleicher Branche
verglichen. Mhm. Da waren wir sicherlich am oberen Ende des Erklärbaren.
Okay. Aber jetzt guck mal, jetzt hast du das festgestellt, du hast den Lichtschalter angemacht.
Mhm.
Du kennst den Apotheker schon seit Kindheitstagen. Wie hast du dich da gefühlt? Hat sich da nicht komplett überrollt?
Nee, also an dem Abend, als ich das festgestellt hatte, habe ich gesagt,
jetzt habe ich dich. Also war da schon vorher dieses Gerücht, was deine Arbeitskollegen, die gekündigt hatten, war in deinem Kopf, und hast gesagt, jetzt habe ich was.
Ja, genau. Nee, und ich habe nicht was, sondern jetzt habe ich dich.
Okay.
Das ist nämlich auch so ein bisschen, das ist der Kampf zwischen Gut und Böse an der Stelle. Ne? Ist übertrieben.
Wart ihr im Zwist schon die ganze Zeit?
Nö, das nicht. Nein, wir waren nicht im Zwist, aber für mich in der inneren in der Erzählung, die ich mir selber, die in mir selber stattfand, ne? Da war das so. Für mich war klar, es ist ein Verbrechen nahe perfekt.
Okay.
Nahe an einem perfekten Verbrechen. Es gibt keine Kontrollen, es gibt keinen Einblick von außen.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu.
Boah, Kontrollen, ne? Also Kontrollen bei Apotheken, da habe ich ja, können wir nochmal ganz kurz nur sagen, alle 2 bis 4 Jahre finden die statt, was das angeht.
Es hat sich viel geändert.
Es hat sich viel geändert. Früher war es aber so, und da hat jemand gesagt in einer der Reportage, Pommesbuden müssen mehr Angst vor der Kontrolle haben als Apotheken.
Ja, definitiv. Ja, also Pommesbude genießt ja natürlich nicht den den guten Leumund, den eine Apotheke hat.
Nicht?
Nein.
Frag mal hier bei Antalya Döner.
Ja. Also wir müssen so langsam in die Pause gehen.
Und dann müssen wir auch ins Eingemachte
gerade. Und dann gehen wir richtig ans Eingemachte, weil mich auch noch das interessiert. Du hast das von den Mitarbeitern gehört, hast gesagt, die können das einfach nicht. Ja, die konnten das nicht. Du bist den Weg gegangen, die nicht. Da wird mich dann natürlich auch gleich nochmal interessieren, ob das offene Geheimnis, was jeder irgendwie wusste, vielleicht auch mal irgendwie mundtot gemacht wurde mit einem kleinen Briefumschlag, wo ein bisschen Geld drin war, oder. Das würde mich gleich noch interessieren. Ich würde auch gerne darüber sprechen. Du kennst ihn seit Kindestagen an. Ob der Apotheker Peter S. einfach menschlich und psychisch irgendwie sowieso schon so kaputt war, unter dieser Mutter groß zu werden, und den Frust, den er sich irgendwie in seinen Jugendzeiten angestaut hat, dann, weiß ich nicht, rauslassen wollte, oder. Also ich habe 2, 3 richtig tiefe Themen, die ich noch besprechen möchte. Und wir haben natürlich auch, wie viel Bottrop bist du? Hast du vorbereitet? Und
eine Top-3-Liste haben wir. Ich sag immer wir. Du sagst immer ich. Du bist total ich-bezogen. Kannst du nicht immer wir sagen? Wir haben noch ein paar Themen mit dir zu besprechen.
Tut mir leid.
Okay.
Damit
können wir jetzt in die Pause gehen. Unsere Sprachnachricht. Danke.
Ja, genau. Wenn wir Glück haben, oder wenn ich Glück habe, dann wenn wir Glück haben, hören wir jetzt eine Audionachricht, eine Sprachnachricht von Jennifer Selami Fischer.
Von Fischer Busreisen?
Von Fischer, Reisedienst Fischer, ne?
Und wenn wir Pech haben?
Müssen wir die einsprechen. Nichtsdestotrotz, es werden Fahrer gesucht. Also wenn ihr einigermaßen gut gucken könnt, keine Brille braucht, keinen Silberblick habt und einen Bus fahren könnt, bewerbt euch da.
Bei Fischerreisen.
Genau.
Hier ganz in Bottrop.
Und jetzt
gehen wir in die Pause, rauchen eine, trinken Tee und dann machen wir weiter mit dem Madi.
Machen wir.
Herzlich willkommen zur Podcast-Stadtrundfahrt, die Fahrt durch Bottrop der etwas anderen Art. Ich möchte Sie darauf hinweisen, während der gesamten Fahrt hat der Arsch auf den Sitz zu kleben, und wenn ich rede, haben Sie die Fresse zu halten. Unsere erste Toilettenpause machen wir dann am Ehrenpark, da können Sie sich dann einen schönen Busch oder einen Baum aussuchen, um Ihr Geschäft zu vollführen. Und sollten Sie irgendwie angequatscht werden, heißt die Devise, nichts kaufen oder bringen Sie was der Gruppe mit. Das ganze Abenteuer endet dann beim Bottrop Papier, damit ich mir gleich auch noch ordentlich an hinter der Binde orgeln kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Podcast-Stadtrundfahrt. Feuchtfröhlich, mit Twist und natürlich jede Menge Bier. Also sei dabei. Pete und Alex laden ein mit Fischerreisen.
Komm, steig jetzt ein, Mann!
So, da sind wir zurück. Haben jetzt eventuell die Sprachnachricht von Jennifer Selami Fischer gehört. Oder unsere.
Oder unsere.
Wissen wir noch nicht genau.
Genau, immer noch da, der Martin Porwoll. Mhm. Und mit dem gleichen Pullover, wie schon in jedem anderen Interview, schon 2016, 17.
Der Interview-Pullover?
Der Interview-Pullover.
Der Pressepullover.
Ne? Aber der sitzt 1A. Und du hast deine Figur gehalten.
Ja.
McFit.
Nein.
McRib.
Das war jetzt ein ganz, ganz gefährlicher Fehler, weil das werde ich bereuen,
ja, jetzt,
wenn das gehört wird, weil
du bist natürlich
fit.
Ne? To be fit.
Das sind die Hamster, die im Rad laufen. Also ich bin so ein Hamster, die dann große Freude entwickeln, dabei auch noch Stromschläge zu bekommen.
Ja, geil, ne?
Also sag du mal so haben.
Ja, wir hatten den ja auch schon hier zu Gast.
Den Tobi Fit.
Und du hast ja auch schon die Stromschläge bekommen.
Richtig, haben wir aber jetzt nicht an die große Glocke gehängt, und ich würde das auch gerne.
Gehangen?
Es gibt welche, die dann unter sich lassen bei denen. Ja,
habe ich nicht gemacht zum Glück. Ne? Aber wir reden jetzt mal ein bisschen weiter über die Sache. Du hast es gerade rausgefunden, wir sind jetzt gerade mal wieder zurück im Jahr 2016. Du hast gerade rausgefunden, dass die Zahlen nicht so wirklich stimmen und bist dann am Punkt gewesen, jetzt habe ich dich. Konntest du dich jemandem anvertrauen oder musstest du das komplett für dich behalten?
Also logischerweise habe ich mich meiner Frau anvertraut, weil natürlich sofort klar ist, dass egal was man damit macht, das ganz wesentlich das zukünftige Leben beeinflussen wird. Ne, angefangen von den naheliegenden Konsequenzen, dass man wahrscheinlich rausgeschmissen wird, wenn man
liegt nah.
Was macht man dann? Ne? Und man versucht viel zu antizipieren, so nach dem Motto, was passiert, was kann man da im Vorfeld schon tun? Dann, was jeder in vergleichbarer Situation tun sollte, sich zumindest einen Anwalt nehmen, dem man sich anvertraut. Das war ein guter Freund von mir in meinem Falle, der zu der Zeit auch eigentlich in Dortmund, zu der Zeit dann aber in München in einer großen Kanzlei unterwegs war, auch Strafanwalt war und sich mit der Materie, zumindest was die Seite angeht, bestens auskannte und auch dann entsprechend die Strafanzeige auch formuliert hat, die dann von mir abgegeben
war das,
wurde und so weiter und so fort.
War das Anvertrauen zu deiner Frau, ne, du hast es ihr erzählt, war es so, dass du gefragt hast, soll ich es durchziehen?
Und wenn sie war für uns beide sofort klar, dass wir das machen.
Okay.
Also, dass ich das mache, ich habe das auch gar nicht zu dieser Position gestellt.
Ich habe gelesen, dass es dann ja eine Phase in deinem Leben gab, die für dich verdammt schwer war. Mhm. Und zwar, als dir dann gesagt wurde, wahrscheinlich dann vom Anwalt, du musst die Füße stillhalten, Beweise sammeln.
Genau.
Und darfst mit niemandem eigentlich darüber sprechen, wissend, dass da Leute
in der Zeit
Medikamente bekommen, die nicht wirken. Das heißt, das muss für dich doch ein so extremer Druck im Kopf sein. Also du bist ja komplett in der Zwickmühle. Du willst ihn packen, brauchst dafür Geduld und lässt Leute, ja, die kriegen Medikamente, wo du weißt, die wirken nicht.
Aber eigentlich ist das schon sehr interessant, Alex, das stimmt. Da bist du eigentlich schon fast Mitwisser und wenn du da nichts gegen tust, sogar eigentlich in so einem Punkt, wo du denkst, du machst dich selber schuldig.
Wie? Also erklär mal, Chapeau, also ich zieh meinen Hut vor dir.
Weil du musst das ja machen.
Mein Hut vor dir, aber
wie hast du das gestanden?
Das hat doch an dir genagt, ne?
Ja. Also erstmal zu dem Thema anderen Leuten. Also es gibt nichts, was dich, es gibt nichts, keinen größeren Wunsch in der Situation, als sich irgendjemanden anzuvertrauen oder irgendjemanden davon zu erzählen. Ne? Den muss man erstmal ganz konsequent unterdrücken, weil natürlich hast du einen enormen Druck und wenn du mit jemandem darüber sprichst, hat das eine unendliche heilsame Wirkung auf dich, weil du dich entlastest. Aber du nimmst ungefähr 500 Tonnen und legst die auf das auf den Rücken der Person,
genau,
der du das erzählt hast. Deshalb verbietet sich das von alleine, das irgendjemandem zu erzählen. Und die Situation da, die man dann hat, ist, dass man natürlich selbstverständlich zu 100%, zu 1000% für das Unternehmen arbeitet und gleichzeitig zu 1000% dagegen.
Die Gefahr, die ja da war, also wenn du vorher gesagt hättest, der baut Scheiße, das stimmt nicht, dann wäre das im Sand
Genau, also es ist klar, das Ganze hat auch wieder so eine gewisse Vorgeschichte, aber ich will jetzt nicht zu weit ausholen, die auch Jahre vor davor lag. Letztendlich aus dieser Vorgeschichte war mir klar, du hast genau einen Schuss im Revolver. Da ist nur eine Kugel drin. Und das muss sitzen.
Der muss sitzen, genau.
Der muss sitzen, weil die waren nicht so ganz, also 2014 gab es so eine Geschichte, wo der Ehemann einer der Damen, die gekündigt hat, ihn angezeigt hat. Aus dem, was er zu Hause gehört hatte.
Genau, der war auch in Haft, glaube ich.
Der war in Haft zu der Zeit und ihm wurde einfach schlichtweg wegen seines zugegebenermaßen auch berechtigten, miserablen Leumunds einfach schlichtweg nicht geglaubt.
Okay.
Ne? Und er hatte auch kein Erste-Hand-Wissen, das ist einfach so. Ne? Und hatte keine Beweise, das war alles nur Hörensagen und das konnte alles relativ leicht entkräftet werden. Aber das habe ich mitbekommen. Und mir war klar, wenn du das jetzt auf den Punkt bringen willst, dann hast du nur eine Chance. Und das muss alles wasserdicht sein.
Ja.
Und zwar so wasserdicht, dass
Da gerne keine Fragen mehr übrig.
Keine Fragen dürfen mehr übrig bleiben.
Ja, vernünftig auf jeden Fall. Du, es bestimmt mir sehr. Wie lange hat es gedauert, das Beweise sammeln, bis du rausgekommen bist? Ein halbes Jahr. Ich habe gelesen, du hast dich jeden Abend irgendwie in eine 40 Grad warme Badewanne gesetzt, um da dich auszukochen und durchzukochen und ein bisschen runterzukommen. Ein halbes Jahr hast du damit gelebt. Und immer noch die Frage: Welche Patienten haben jetzt die falsche Medikation gekriegt? Es gab ja auch die richtige Medikation, weil andere Leute ja auch die Medikation angemischt haben.
Es gibt eine ganz einfache Geschichte, die das super illustriert, was das für ein Gefühl war. Ne? Es gibt die Privatpatienten. Ne? Es gibt es ja in Deutschland nicht, dass Patienten unterschiedlich behandelt werden.
Nein, aber
theoretisch könnte man vielleicht davon ausgehen, dass jemand, der privat versichert ist, möglicherweise eine andere Therapie bekommt als einer, der Kasse versichert ist.
Glaube ich nicht.
Ist unmöglich in Deutschland, aber unterstellen wir mal, das wäre möglich. Dann haben die trotzdem, gerade wenn die teure Patienten sind, und jeder Krebspatient ist für eine private Krankenversicherung ein extrem teurer Patient, mit ihren Krankenkassen, auch das nur ein Gerücht, extreme Schwierigkeiten. Also denen werden theoretisch unendlich viele Steine in den Weg gelegt, um an ihr Geld zu kommen. Ja. Die müssen ja alle in Vorleistung gehen und da geht es ja jetzt hier nicht irgendwie um 250 Euro für eine Grippeimpfung, sondern da geht es um Zehntausende für einen Behandlungszyklus, den die da einfach mal hinlegen müssen und dann müssen die Rechnung der Apotheke einreichen und dann kommen die Bürokraten der privaten Krankenversicherung sagen, nee, das können wir leider nicht bezahlen, weil da ist kein I-Punkt richtig gemacht worden und da stimmt irgendwie eine Zahl, ist falsch gedruckt oder so ähnlich.
Ja, ja.
Und die kommunizieren, ich habe die Abrechnung für die Leute gemacht und die telefonieren mit dir, weil die Hilfe brauchen. Ne? Man spricht halt mit denen halt nicht nur über die Rechnung, halt auch über darüber, wie die Therapien laufen. Und da war eine ganz ein ganz eindrückliches Erlebnis auch, weil die auch behandelt wurde mit einem dieser Wirkstoffe, die ich unter die Lupe genommen habe. Und die rief dann an, also ich hatte erstmal ein anderes Therapieschema und rief dann an, hatte Probleme mit der Rechnung und sagte so, ja, das hat jetzt hier alles irgendwie nicht richtig funktioniert. Jetzt bekomme ich hier ein tolles neues Mittel, das ist die letzte Chance. Ne? Und
du wusstest schon, dass das nichts
bei einem Telefonanruf, ne, wenn du mit dieser Frau sprichst.
Die voller Hoffnung ist, ne?
Die voller Hoffnung ist, jetzt letzte Chance, ne, wenn danach kommt nichts mehr, danach bin ich tot, ne, und du weißt, wenn du mit der telefonierst, du kriegst nichts.
Boah, ich hab richtig Gänsehaut, das ist richtig übel, weil du weißt, dass diese Frau ein Placebo kriegt oder ein Kochsalzlösung,
was auch immer. Ja, oder vielleicht auch.
Aber das ist natürlich Therapie, der absolute, also Gewissensendgegner, ne? Dann würdest du doch am liebsten in den Telefonhörer schreien und sagen, aber darfst du natürlich nicht und kannst du nicht. Was sollst du auch machen?
Hast es in dem Moment. Was willst du denn sagen? Was willst du? Nee, hau ab.
Ja,
warum?
Du hast, wenn man das jetzt so asozial das jetzt gerade klingt, hast du aber nichts gesagt, um noch Größeres zu verhindern. Und so doof oder scheiße es klingt, da sind Menschen das ist verstorben, die, wo du eventuell hättest, dann wärst du aufgeflogen, wärst dein Job los und der Mann würde jetzt noch fröhlich weitermachen. Also
ad infinitum.
Und
das ist eine ganz einfache Geschichte, das Wohl eines Einzelnen gegen das Wohl vieler.
Martin, hast du dadurch, dass natürlich auch Leute, die wissen, dass du das vorher schon wusstest und vielleicht auch sagen die, ja, hättest eher reagieren können. Hast du mal Drogen erhalten oder irgendetwas?
Ich hatte mal, es gab ja hier die Demonstration, ne, die von den Betroffenen organisiert waren. Ja. Und da kam dann auf mich zu und die sagte, warum nicht, hat mich richtig angemacht. Ne?
Warum
nicht früher?
Ja, weil.
Na nun gut, ich war halt nicht von Anfang an dabei. Und der Punkt ist, man muss es halt 1000%ig sicher machen.
Das ist einfach so. Du konntest das nicht einfach so machen. Natürlich war das, ist das Gefühl eines jeden von uns gewesen und deswegen Hochachtung vor dir und dieser Entscheidung, das überhaupt so zu können. Ich sag dir was.
Ach, dieser Druck.
Ich hätte das nicht geschafft. Also ich weiß von mir persönlich, ich hätte das nicht ausgehalten. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, überhaupt damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder wirklich die ganze Sache anzuzweifeln. Deswegen auch nochmal da doppelt krass. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist unvorstellbar. Und auch diese Ausmaße, wie viel Tausende von Leuten nicht wissen, ist, die leben in kompletter Ungewissheit. Ne? Also
es ist ja so.
Die Wahrheit tut weh, aber die Ungewissheit bringt einen um. Die wissen nicht, ob die wirklich gestorben wären. Ob
das der Grund ist oder nicht.
Der Grund war. Und dieser Mensch, dieser Peter S., dieser Teufelsapotheker, der hat wirklich einfach mit den Leben von so vielen Menschen gespielt, rein aus Profitgier, warum auch immer, aber wir haben gerade die Person Peter erstmal angeleuchtet. Außenseiter als Kind, Polunder getragen, während andere schon mit den coolen Lederjacken rumgelaufen sind.
Ja.
Eher so ein verhätscheltes Kind, immer so der Außenseiter gewesen. Mama hat immer den Daumen drauf gehabt, die auch ganz klar.
Mama kennt man ja auch noch von früher aus der Apotheke. Und genau. Die war ja, also ohne Scheiß, korrigier mich Martin, ist Mama, also war Peter S. nur die Marionette von der Mama?
Ganz kompliziertes Verhältnis. Also es gibt ein Zitat von ihr. Das kann ich sagen, bitte. Weil sie es mir persönlich gegenüber geäußert hat, weil ich eine ziemlich lange Zeit intensiv nur auch mit ihr zusammengearbeitet habe, weil sie für eine ganz bestimmte Sache war. Sie hat mir gesagt, ihr größter Fehler war, dem Peter die Apotheke zu geben.
Okay.
Das beschreibt das Verhältnis
zwischen den beiden.
In einer gewissen Art zwischen den beiden. Und ich sagte, also ich kann, es gibt so einen französischen Film aus den 60ern, sie küssten und sie liebten sich, ne, oder sie schlugen sich. Mhm. Das war halt auch so, ne? Die sind übereinander hergefallen, wie die, wie die Kesselflicker, ne? Und in der nächsten Sekunde war.
Ja, aber vor Gericht wurde dann auf einmal, hieß es, der ist unzurechnungsfähig, der hat psychische Probleme. Ist Peter S., ist das ein kaputter Mensch? Ist der vom Kopf her, ist der wirklich einfach, ja.
Exzentrisch, aber nicht verrückt.
Also
er kann klar denken.
Ja.
Also was ich nur rausgehört habe, ist, habe ich gerade gesagt, kleiner Kronprinz mit den höchsten Erwartungen großgezogen worden, in einen Beruf reingedrückt worden,
den er nicht wollte.
Mhm. Ne, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne?
Er wollte Banker werden.
Er wollte Banker werden. Ja gut, da hätte er keine Medikamente gemischt, hätte höchstens Leute in den Ruin getrieben. Aber
manche behaupten, das wäre dann halt
was anderes.
Das Geschäftsmodell, ne?
Was ja, Banken so aber machen. Wie, jetzt frage ich euch beide mal, so als von Mensch zu Mensch, so generell, wenn man sowas macht, so wie er das gemacht hat und mit dem klaren Wissen, was da passiert, da muss man doch Psycho bzw. ein Soziopath ohne Gewissen sein, oder? Weil man doch eigentlich weiß, dass Leute durch dich sterben. Oder kann man sich das in seinem Kopf so schönreden, dass es nicht so ist?
Ganz einfach. Die sterben so und so.
So ist das? Die sterben so und so?
Dann hast du komplett den Beruf verfehlt.
Alter, der hat überall stehen, Gesundheit ist ein
Geschenk.
Und ich sag, es gibt... Die sterben sowieso. Es ist unglaublich. Ich habe auch noch gelesen, dass dieser Wichser...
Nein, alles gut. Ohne Scheiß, ich bin voll bei dir.
Dass der zu so einer Chemo, zu den Chemo-Girls dahin gegangen ist, hat denen die Chemotherapie selbst vorbeigebracht und hat denen noch so kleine Geschenke gegeben. So.
Also, das Problem ist, ihm ging's ja gut. Also, aber warum ist die Gier, warum wird die Gier so groß? Ich verstehe es nicht.
Gut, also du, ich sag mal so.
Die sterben sowieso.
Wenn du eine Milliarde hast, kannst du sagen, ist genug. Ne?
Das aber kannst auch schon früher.
Jeder Milliardär sagt, na, zwei sind besser. Und wenn du zwei hast, meinst du, vier sind vielleicht ganz
gut. Was mich auch sehr, sehr
belastet. War der so?
So sind alle.
Glaubst du, dass er die ganzen öffentlichen Dinger hier, die er gemacht hat, hier den Spendenlauf und immer, ich gebe hier Geld, da Geld, nur ist Karma aufpushen oder?
Nee, nicht Karma aufpushen, sondern Apotheke nach vorne bringen. Man darf sich halt auch nicht vertun. Der saß ja in seinem Büro, was ein Glaskasten war. Der war für jeden sichtbar, der in die Apotheke reinkam. Und wenn die Tür stand immer auf und egal wer kam, er hatte immer ein Ohr für die Leute.
Ja, das ist die andere Seite
halt. Ne? Das ist halt, man darf die Zeit, bevor das alles rausgekommen ist, möglicherweise jetzt vielleicht nicht zu hart beurteilen.
Nee, das nicht. Aber auf der anderen Seite hat er im Beisein von irgendwelchen Leuten, die bei ihm zu Besuch waren, männliche Personen, hat einfach einen Stift auf den Boden geworfen, hat die Putzfrau gerufen, hat er gesagt, heb mal den Stift auf.
So narzisstische
Züge, ganz ehrlich, da muss doch schon irgendwas querlaufen in der Birne.
Aber Martin, war das so, gab es irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, der hat sich verändert? Oder ist irgendwie in seinem Leben irgendwas passiert? Also, war Peter S. da und hat sich gedacht, ich fange jetzt mal an, die Medikamente zu strecken.
Also ich glaube, das ist natürlich eine sehr charmante Geschichte, wenn man sagt, hat er sich verändert irgendwie. Ja. Ne, das ist auch so ein bisschen, das nimmt einem als Beobachter oder als jemand, der dabei gewesen ist, so ein bisschen die Last auch weg, ne? So nach dem Motto, ja, da ist irgendwas mit dem passiert.
Ich konnte nicht so lange.
Oder so ein rebellartiges Verhalten vielleicht seiner Mutter gegenüber, so du kannst mir gar nichts, ich will das hier nicht und jetzt baue ich Scheiße. Ganz
rational, knallhart, es ging ums Geld.
Ehrlich?
Das ist ein sehr, sehr einfacher und böser und ekelhafter Grund, wenn es dann auch wirklich darauf hinausläuft, dass es nur ums Geld geht. Es gab ja auch ganz viele Probleme. Also
ich glaube, das macht das total schwierig, das auch für die Betroffenen zu verstehen.
Ja, natürlich.
Das ist, es ist viel einfacher, irgendwie so einen Teufel oder irgendwie so einen Dämon da zu sehen, der,
ja, der wirklich böse richtig ist.
Böse ist. Und das, aber das ist total profan.
Das ist total profan. Das ist richtig.
Ich hab dir, glaube ich, gesagt, wo wir Samstag beim Schadi waren, Essen. Meine Mutter hat gesagt, hier war das Flugzeug bewusst, der Pilot hat das doch bewusst abstürzen lassen.
Genau.
Da hat meine Mutter gesagt, ich stelle mir dann immer so vor, boah, das, du sitzt im Flugzeug, mein Kind, und dann ein Pilot bewusst bringt er das Flugzeug zum Abstürzen. Sagt die, würde ich kaputt gehen. Wenn das Flugzeug abstürzt durch höhere Gewalt, sagt die, könnte sie besser damit umgehen. Ja. Und das ist genau, genau das.
Das ist das Gleiche.
Weil, ja, klar. Genau, weil du weißt.
Mhm. Wenn du da irgendeine Geschichte hast, ne, das ist ein psychisch kranker Typ, der Spaß daran hat, Leute sich vorzustellen, wie die Leute sterben,
gequält werden,
werden oder irgendwie keine Perspektive mehr haben.
Dann hast du einen bösen Menschen
vor dir. Oder ich entscheide über Leben und Tod. Das ist ja auch oftmals auch gesagt worden. Ne? Er ist in der Rolle gewesen, über Leben oder
Tod
zu entscheiden. Das hat die 0,0 entschieden.
Der wollte einfach nur Patters auf den
Kopf. Für den war klar, krebskrank, in den statistisch gesehen heißt das in den allermeisten Fällen ab einem bestimmten Schweregrad, die sterben halt so und so. Warum nicht einen Schnitt machen?
Nicht umsonst ist ja auch der Begriff Krebsmafia ganz oft gefallen, weil da sehr, sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Darauf brauchen wir gar nicht eingehen. Mhm. Es gibt noch viele andere Sachen, die man zu diesem Thema sagen könnte. Für mich ist nur noch ganz am Ende schlimm, dieses Gerichtsverfahren, was da auch stattgefunden hat. Das hat ewig gedauert. Generell die ganze Aufarbeitung, die ganzen Behörden waren komplett überfordert. Die ganzen Ärzte hatten nicht die Kapazitäten, mit den ganzen Leuten zu reden.
Und für alle eine neue Situation.
Die Korrektivleute von David Schraven und Co., die haben echt super Arbeit, Aufklärung gehabt, dass die Leute da auch wenigstens mal einen Ansprechpartner hatten. Mhm. Und am Ende kannst du diesen Menschen nur verurteilen, Verstoß, Arzneimittelgesetz und Abrechnungsbetrug. Und
kein Mord.
Mord und fahrlässige Tötung kommt da nicht ins Spiel, weil du dem das nicht nachweisen kannst. Ja,
also sicherlich gab es einen eklatanten Ermittlungsfehler auch.
Ist welchen?
Es hätte eine theoretische Möglichkeit gegeben, wenn man frühzeitig und schnell bestimmten Patienten, die in einem im zeitlichen Rahmen um die Razzia herum eine Therapie bekommen haben, wenn man dem Blut abgenommen hätte. Jetzt denkt man
so sich, einfach, warum haben die
das nicht gemacht? Das war super einfach, ja, weil die Staatsanwaltschaft erst nach der Festnahme einen Onkologen befragt hat, ob es welche Möglichkeit es gäbe, das festzustellen. Wir haben ja gerade gesagt, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um die Beweise zusammenzustellen. Mhm. Ne? Dann ist ja die Anzeige gestellt worden. Dann denkst du ja, okay, da sind zig Leben in Gefahr. Die Kavallerie läuft sofort los und macht den Laden dicht.
Das war
so meine naive Vorstellung.
Hat aber nicht
passiert. Nein, natürlich nicht. Das passiert nicht. Sondern es hat dann noch mal ein Vierteljahr gedauert,
bevor was gehört, passiert ist. Ne?
Und da denkt man, in diesem Vierteljahr machen sich hochbezahlte Beamte viele Gedanken.
Ja.
Machen sie nicht.
Machen sie nicht, nein.
Haben sie nicht gemacht. Theoretisch eine Möglichkeit herauszufinden, wie man auch Mord oder Körperverletzung hätte
draus machen können,
wenn man bestimmte Ermittlungsschritte macht. Das wurde offensichtlich nicht gemacht. Und nach der Festnahme habe ich so ein 2- oder 3-stündiges Seminar bei der Kriminalpolizei hier gemacht. Die haben ja so eine Sondereinheit gebildet, aus Recklinghausen auch noch. Und die wollten dann wissen, wie man da jetzt vorgeht.
Ja.
Aber absolut, auch erst nachher.
Absolut abgefahren. Also ganz ehrlich, dass wieder mit der Situation umgegangen wird. Ne?
Aber das ist genau der Punkt. Wir reden hier über den größten Apothekerskandal Deutschlands und nicht darüber, dass, wie am Anfang gesagt, an der Brauerstraße einer da
ein bisschen Gras verkauft.
Und das ist dann eine Sache, wenn da jemand die Beweise hat, dann muss so ein Fall, da muss die Priorität kommt, ganz nach oben gezogen werden.
Dollar.
Knallhart.
Es kommt noch Dollar.
Es gab noch eine Geschichte, die haben ja den, haben dann, warum, aus welchem Grund auch immer, hat die Kriminalpolizei ihn observiert.
Aha.
Und die haben sich in dem, haben sich unter einem beknackten Vorwand, haben die sich in der Praxis, einer der Praxen, die
gegenüber
in dem Gebäude waren, gegenüber, haben die sich einquartiert.
Nein.
Um zu, was auch immer, zu observieren.
Was sollen die denn observieren?
Ja, mit, ja die gucken dann halt aus dem Fenster.
Unter dem Vorwand, sie würden die Drogenkriminalität beobachten. Ne?
Ja.
Und das alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Es hat, glaube ich, eine logische Sekunde gedauert.
Da wusste Peter.
Wusste der Peter das schon. Ne? Weil er die weil irgendwelche Arzthelferinnen da ausgeplaudert haben. Und Toll. Gott.
Ne? So richtig schlecht, ja, der Ermittler.
So richtig, und den hat also die Hybris, die den, er zu dem Zeitpunkt schon hatte, ne, hat er das nicht in Verbindung gebracht.
Also
ne?
Den Ermittlern hättest du wahrscheinlich auch, wie bei Beverly Hills Cop, nachher Bananen in Auspuff stecken können und die wären dann nicht mehr losgefahren.
Genau so. Ja, wir kommen, glaube ich, gleich so langsam zu unserem Quiz. Und nach dem Quiz werden wir noch darüber reden, ob Schweigegeld geflossen ist.
Ja.
Ob Peter S. aktuell
frei ist. Mhm. Und noch ein paar andere Sachen.
Entschädigungsfonds.
Ja, ich habe ja auch noch was, aber das können wir nach dem Quiz. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Quiz. Wie viel Bottrop bist du? Wir bauen jetzt ja alles um, bringen ein bisschen Lockerheit rein und dann tritt heute wieder Alexander Teichert gegen den Martin an.
Genau, alles aber klar. Für Lockerheit ein bisschen so ein Hula-Hoop wäre geil jetzt.
Ja, kriegen wir hin.
Der Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du?
Ja. Willkommen zu einer weiteren Folge, wie viel Bottrop bist du? Heute der Alex gegen den Martin Porwoll. Und natürlich geht's wieder für die kleine Kneipe im Grün. 10 € gehen in unser Botschwein. Was dahinter dir steht, was unsere reizende Assistentin uns einmal anreicht. Ja, sehr schön.
Vielen Dank, Sonja Kraus.
Vielen Dank. Und da gehen 10 € von dem Verlierer rein für die kleine Kneipe im Grün. So, es geht heute um Folgendes. Höhe schätzen. Ich hab mit der Angela Nona vom Planungsamt geredet, hab mir ein paar Gebäude ausgesucht.
Wie heißt die?
Angela Nona.
Nona.
Und die hat mir ein paar Höhen angegeben von Gebäuden. Die gilt es zu schätzen. Ich sag ein Gebäude, 7-mal habe ich das, du fängst an, Alex zum Schätzen und Martin legt nach, sagt dann halt mehr oder weniger. Das Ganze 7-mal abwechselnd, das heißt, du fängst 4-mal an, Alex, und der Martin fängt 3-mal an.
Okay.
Bei jeder Frage gibt es allerdings auch noch die Möglichkeit, um das ein bisschen peppiger zu machen, auf einen Extrapunkt. Falls man bei dieser Extrafrage, die man sich aussuchen kann, ob man die zu dem Gebäude nimmt, falsch liegt, bekommt allerdings der Gegner einen Punkt.
Also es gibt noch, man könnte eine Extrafrage aktivieren.
Genau, aktivieren, okay. Genau. Der Gewinner darf von dieser Runde darf dann auch immer zuerst entscheiden, ob er das machen will. Will er es nicht, darf der Verlierer
das
machen. Wir fangen einfach mal an. Und Alexander Teichert, ich frage dich bei Höheschätzen, wie viel Bottrop bist du? Wie hoch ist das Hansa-Zentrum?
Da guck da. Das wusstest du die vom Planungsamt. Ja. Das wurde 28 Mal umgebaut in den letzten Jahren.
Hansa-Zentrum.
ich sage 38.
Weniger.
Und damit macht Martin Porwoll den ersten Punkt. Das ist 22,50 Meter. Möchtest du verdoppeln?
Ja, klar.
Okay, du möchtest verdoppeln.
Wenn er falsch antwortet, kriege ich den Punkt?
Dann kriegst du den Punkt. Passiert okay, nicht. Dann kommt es...
Ja, aber wie falsch? Ich müsste doch nachlegen. Oder ist das eine konkrete Frage?
Das ist eine konkrete Frage.
Konkrete Frage, ja.
Genau. Es gibt auch welche, die sind unterschiedlich. Manche haben Auswahl, manche haben keine Auswahl.
Wenn du jetzt fragst, wie das zukünftig heißen soll, ne, dann flippe ich aus hier.
Nein. Wann? Die Frage ist, ohne Auswahlmöglichkeiten, wann wurde, in welchem Jahr wurde das Hansa-Zentrum gebaut?
Ach du Scheiße.
Ja, das ist die Bonusfrage. In welchem Jahr wurde es gebaut?
In welchem Jahr? 80.
Und damit gleicht Alexander Teichert aus, obwohl er noch nichts gemacht hat. Es wurde 1981 gebaut.
Ach du Scheiße.
Wie in der Schule bei mir.
So, 1-1. Okay, dann machen wir mal weiter. Martin, wie hoch ist denn der Torbogen vom Stadtgarten?
Der Torbogen vom Stadtbanken.
Vom
Stadtgarten. 6 Meter.
Alexander.
Boah, die Zahl fuckt mich gerade ab, aber ich sag ein bisschen weniger.
Und damit macht der Martin seinen zweiten Punkt. Es ist 10 Meter hoch.
Doch, so hoch?
Ist 10 Meter
hoch. Hast du den komischen Zipfel da oben mitgemessen?
Ja, sie hat mir 10 Meter geschrieben. Da müssen wir uns das Zahlungsamt, aber es ist 10 Meter hoch.
Das ist eine Beamtin.
Ja, ja. Ja, die arbeitet.
Stimmt.
Martin, möchtest du die Bonusfrage nehmen?
Nein.
Nein, möchtest du nicht. Alexander, möchtest du eine Frage?
2 einschüttert, ne? Nee, nehme ich nicht.
Okay, dann gehen wir zu Frage Nummer 3. Alex, wie hoch ist denn das Ramada-Hotel?
Ja, das ist ja hier vorne. Ich bleib mir treu. 30 Meter.
Weniger.
Scheiße.
Da ich jetzt gerade gesagt habe, das Hansa-Zentrum ist 22,50 Meter, habe ich ja jetzt einen Anhaltspunkt, Alex. Das ist 21 Meter hoch.
Das wirkt aber größer.
21 Meter. 3-1 für den Martin. Möchtest du die Bonusfrage nehmen?
Nein. Das ist 6 Stockwerke?
Ich glaube. Und dann kannst du...
Das Hansa-Zentrum hat nur 2.
hohe Decken.
Ich guck danach, ne?
Möchtest du die Bonusfrage? Der Martin möchte sie nicht.
3-1 steht das, ne?
Ja. Du kannst vor kurzem auf 3-2 oder total abgeschlagen auf 4-1 zurückfallen.
Nee, ich mach das noch nicht.
Also du bist kein Mann.
Aber wie wäre die gewesen? Wieder vorher hieß oder so?
Nein. Okay. Es wäre eine mit einer konkreten Frage gewesen. Hättest du auch gewusst. Schade. Martin, du bist dran. Wie hoch ist denn das Knappschaftskrankenhaus?
15.
15 Meter. Alex.
Ach, scheiße.
Du bist da geboren, du müsstest das wissen.
Ich auch.
Ja. Und damit hat der Alex recht. Es ist 17,50 Meter ja, hoch.
Ich glaube, gesagt, hätte eine. Ja,
genau. Und,
boah, aber trotzdem, was für dann da dran, ey?
Möchtest du die Bonusfrage haben?
3-2 steht das?
3-2. Du könntest ausgleichen.
Und ich muss vorlegen? Und wir sind jetzt bei welcher Frage?
Bei Frage 5. Frage
5 dann, ne?
4.
Sind wir jetzt. Und dann kommt 5, ne? Jetzt kommt, nee, dann noch, dann mache ich nicht.
Okay, möchtest du? Okay. Die Fragen kann ich euch später auf dem Mikro stellen, welches gewesen wären. Okay, Alex.
3-2, ne?
Du machst weiter. Wie hoch ist denn das Gebäude der Stadtsparkasse Bottrop?
Das ist 16 Meter.
Ah, hat gelernt. Das ist jetzt knifflig. Höher.
Höher. Damit hast du recht.
Scheiße.
23.
Boah, doch.
So 50. Hoch, Martin geht mit 4-2 in Führung. Möchtest du die Bonusfrage haben?
Nein.
Alex.
Zwei Fragen kommen noch, ne?
Ja.
Nee, nehme ich nicht.
Nimmst du nicht? Okay. Das habe ich mir ein bisschen spannender vorgestellt.
4-2, mit den
Bonusfragen.
Ne?
Ah, ja, okay. Dann machen wir mal weiter. Der Herr Porwoll sagt mir jetzt, wie hoch das
Nummer 6, Frage 6?
Frage 6. Okay. Wie hoch das Josef-Albers-Gymnasium ist?
12.
12 Meter. Alex.
Boah, scheiße.
Sag mal was.
Ja, ich glaube, es ist nicht so hoch.
Was sagst du?
Ich sage, es ist weniger.
Weniger?
Scheiße, es geht ja 5-2, ne?
Es ist 12,20 Meter hoch. 5-2 für Martin. Möchtest du die Bonusfrage haben?
Nein.
Alex.
Ja, muss ich ja.
Musst du?
Ja.
Okay. Es liegen jetzt auch noch drei Punkte liegen hier noch. Du kannst nur noch ausgleichen. Ja. Du bist zu spät an die Bonusfragen gegangen, mein
Freund. Nee, eben nicht. Sonst hätte ich schon vorher verloren.
Das Josef-Albers-Gymnasium hat natürlich auch Schüler. Das ist eine Auswahlmöglichkeit von 3 Stück. Wie viele Schüler hat das JAG etwa? 1350, 1500 oder 1650?
Was weiß ich denn, ey? Weiß ich nicht. B, ist mir keine Ahnung.
1500 ist viel zu viel. 1300,
viel zu viel?
1350, die 150 jetzt nicht untergekriegt. Martin geht mit 6-2 in Führung und hat damit auch schon das Spiel gewonnen. Machen wir die letzte. Alex, Marienhospital, wie hoch? Kannst du es auch schneller machen? Weil
ja,
du
hast ach, 20 Meter, ist mir scheiße.
Ja?
Was ist das? Ist mehr.
Ist 22 Meter, boah, 7-2. Und die Bonusfrage hau ich jetzt auch nochmal raus. Auf welcher Straße wurde 1868 das erste Marienhospital in Bottrop gebaut? Osterfelder, Stärkrader oder Essener Straße?
Osterfelder, ne?
Auch richtig. 8-2 gewinnt Martin Porwoll.
Ey.
Nee, Chapeau. Chapeau.
Martin, ich muss echt sagen, bis jetzt.
Der
Beste, also mein härtester Gegner.
Absolut.
Ich fühle mich gerade wie Peter S.
Die Bonusfragen stehen nachher in den Shownotes und wir gehen die gleich auf Mikro nochmal durch.
Richtig.
Alles klar, das war Wie viel Worte bist du? Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt hauen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter, ja.
Boah, ey, das war eine richtige Packung. Eine richtige Packung. Ja, aber völlig zu Recht.
Ja, wenn man mich so sieht, denkt man das nicht.
Ey, warum hast du so ein krasses Gefühl? Oder, also,
das musst du doch nur ausrechnen.
Ja, stimmt.
Und er kennt mit Zahlen kennt er sich auch.
Ja, aber er hat geblufft am Anfang, hat gesagt, Deutsch war sein nicht hier.
Ja, war antäuschen.
Ja, antäuschen, dann vorbei.
Antäuschen.
Ja, Chapeau.
Also, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, er ist verurteilt worden. Peter S. Er ist vor Gericht gekommen, ist wirklich dann irgendwann inhaftiert worden, war ganz, ganz, ganz lange in U-Haft, ist ganz viel, ist da passiert und er ist verurteilt worden. Was hat er nochmal gekriegt?
12 Jahre.
Gerecht, Alex? 12 Jahre?
Nein, also...
Arzneimittel und Abrechnungsbetrug, mehr nicht.
Ja.
Krass, oder? Aber du
es sagst... Es ist, genau, also das, weißt du, wenn einer sagt, so Martin, du hast es gerade gesagt, wenn du für diese Sache, für die er vor Gericht stand, verurteilt wirst, ist das viel.
Das ist insgesamt viel. Also es gibt nicht viele Verbrechen, die, oder viele Urteile, die deutlich härter ausfallen.
Okay, ich frag dich anders. In deinen Augen, hat er das Recht, wirklich nochmal rauszukommen? Hat der dieser Mensch das Recht, nochmal in Freiheit zu leben?
Also für sagen, mich? Für mich nicht. Für mich auch nicht. Ganz ehrlich, nein, hat er nicht. Aber
also ja. Ich habe da eine relativ knallharte rechtsstaatliche Auffassung. Ne? Also wer seine Strafe abgesessen hat, hat sie abgesessen.
Das hat Matthias Hüttich auch gesagt, er war hier mit uns im Gespräch von der Anwalt hier von der Gastromeile. Und ganz ehrlich, er hat das Gleiche gesagt, es gibt das deutsche Recht nicht umsonst, es gibt nicht die deutsche Justiz umsonst. Aber auch dennoch, die Anwälte von Peter S. Haben dich ja sogar auch vor Gericht gezogen. Du warst auch vor Gericht, ne?
Ja.
Also wegen was? Wegen Whistleblowing? Wegen Korruption? Wegen was? Deswegen?
Also es gibt eine auch noch immer laufende Auseinandersetzung, arbeitsrechtliche Auseinandersetzung. Und es gab eine einstweilige Verfügung, dass ich bestimmte Dinge halt nicht sagen soll, darf. Ne?
Ah, okay.
Da musstest du dich dran halten?
Da muss ich mich dran halten. Die habe ich. Es gab ein recht unglückliches WAZ-Interview mit mir, wo eine bestimmte Aussage vorkam, die grenzwertig.
WAZ immer vorher lesen, bevor die das veröffentlichen.
Ja, es war, ich habe immer. Ja, der Punkt ist, die haben mir die Zitate nicht zur Genehmigung vorgelegt.
In
ja,
so einer Sache
zack,
müssen.
Zack, zack, zack. Also, ja, ist so. War teuer, wie alles. Ist es ja auch so, dass man darf ja auch die Kosten eines Whistleblowings nicht unterschätzen. Ne?
Ist so.
Also die Anzeige kostet Geld, den Anwalt, den du anstellst, ja, kostet natürlich. Geld.
Kriegst du die Kohle nicht zurück irgendwann? Oder?
Nee, von wem denn? Vom deutschen Staat oder von wem? Wer soll es denn bezahlen?
Also du
hast den arbeitsrechtlichen Prozess, der
dann. Du hast da nur Nachteile.
Ich habe alles in allem bestimmt gut sechsstellig.
Ist so?
Ja.
Ich meine, du hast Menschenleben gerettet hast Whistle geblowt und hast praktisch auch noch.
Ich habe das auch bezahlt.
Bezahlt dafür. Ja. Also ich habe gedacht, ich könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel den Alex verklagen will, kann ich das nicht machen und muss ich bezahlen dafür?
Recht,
kann
ja.
Also ich sag mal so, die Anzeige ist natürlich umsonst, aber ja, genau. Du musst natürlich den Anwalt bezahlen.
Das Rechtsschutz, muss ein Rechtsschutzversicherung?
Macht das, die übernimmt sowas nicht.
Auch nicht, obwohl du im Recht bist?
Nein.
Privatvergnügen, oder was?
Die Rechtsschutzversicherung, das ist alles privat.
Darf ich dir was sagen? Krass. Das geht nicht.
Das geht nicht, auf keinen Fall.
Weil
wir haben ja jetzt, letzte Woche ist ja auch das Whistleblower-Schutzgesetz verabschiedet worden. Und da gab es ja einen ganz wesentlichen Punkt. Da ging es um Entschädigung halt auch. Da hauptsächlich für, jetzt nicht für solche Dinge, die Kosten, die einem sowas verursacht, sondern immaterialer Schaden oder Schmerzensgeld, ne, für Repressalien, die man da, und das ist rausgenommen worden. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die jetzt nicht Eingang in das Gesetz gefunden haben, also relativ viel Quatsch hat da Eingang gefunden, den, ich sag mal so, es ist ja auch eine hochgradige Spezialgesetzgebung, die sich vielleicht an 4-5 Leute pro Jahr richtet, ne, aber für meine Begriffe, und ich kann von mir aus behaupten, ich weiß, wovon ich ja spreche, weil ich ja einer von diesen potenziellen
Leuten, die davon profitieren,
die davon profitieren oder halt nicht. Alles, was da geregelt wird, interessiert dich zum Zeitpunkt des Whistleblowings 0,0.
Aber das ist schon krass. Ich finde das so richtig heftig, ey, dass du da noch so richtig bezahlst.
Es ist ja,
eigentlich müsstest du.
Es gibt ein schönes Beispiel.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich musst du dafür belohnt werden, sondern hilft dir auch nicht, dass du hier eine Stadtplakette bekommst, sondern wir geben eh so viel Geld aus für irgendetwas. In so einem Fall, da müsste die Kosten komplett übernommen werden, die du hattest, weil man dafür einfach dankbar sein muss. So, und dann ist eigentlich eine Frechheit auch.
Also es gibt 2008 hatten wir Bankenkrise, ne? Da haben wir, war ja immer das geflügelte Wort, okay, die Gewinne der Banken sind alle privatisiert worden und das Ergebnis der Krise ist sozialisiert worden, ne? Also all das, die Stützkredite und die Zahlungen, Transferzahlungen, die das Land, also Deutschland, an die Banken geben musste, um die zu retten. Beim Whistleblowing ist es genau umgekehrt, ne? Also das positive Ergebnis wird sozialisiert, ne? Also unterstell mal, es gab einen positiven Beitrag für die Gesellschaft. Jetzt ganz konkret hier für die, die direkt betroffen waren. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass in Nachfolge die Kontrollmechanismen verändert wurden. Dann wurde an der Honorierung der Zytoapotheker was gedreht. Also sind infolge dieser Aufdeckung dieses Skandals viele gesellschaftliche Entwicklungen angestoßen worden, die positiv auf die Gesamtgesellschaft gewirkt haben.
Okay.
Unterstelle ich mal. die Kosten des Ganzen sind privatisiert worden. Die habe ich nämlich getragen. Ne? Also indem ich meine wirtschaftliche, meine das ökonomische Existenz.
Krass. Das ist so ein Schwachsinn. Ne?
Das ist ja, ist aber immer so. Wir haben ja zum Beispiel auch, da packe ich immer sehr gerne das Beispiel der Tierärztin aus, die den BSE-Skandal ins Rollen gebracht hat. Ne? Die war
verbeamtet. Ist wahrscheinlich jetzt pleite, ne?
Die ist pleite, lebt von Hartz IV.
Ja, toll.
Die ist aus der Beamtenlaufbahn rausgekickt worden, ne, und hat für meine also Begriffe.
Macht überhaupt keinen Sinn mehr, sich da so einzusetzen. Nein,
das ist auch das, das ist auch das, was du relativ am Anfang gesagt hast, dass aus diesem Grund ja viele das gar nicht machen. Also die trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen. So, und du hast auch gesagt, dass dann halt Mitarbeiter, die haben dann gekündigt, sind raus, die wollten damit nichts zu tun haben. Und ich mache jetzt mal ganz kurz einen Sprung.
Ja, ich habe zu dem Thema, mach mal den Sprung. Nee, ich habe nur noch eine Frage. Ist das, macht das, wenn du die Beweise der Staatsanwaltschaft gibst, erhebt dann nicht die Staatsanwaltschaft Anklage?
Ja, ja, klar, die erhebt Anklage.
Aber
ja,
du hast doch dann
gar nicht. Ich habe meinen Anwalt bezahlt, ne, der die Anzeige formuliert hat. Ne, und sozusagen dann, ich bin ja auch als Zeuge vor Gericht aufgetreten und habe mich da auch anwaltlich vertreten lassen. Okay. Auch das musst du bezahlen.
Ja, ne? Gut, dann das war jetzt nur so, ich habe so, okay, Alex.
Und das müssen die Anwälte, das war ein guter Freund von mir, der hatte gesagt, aber ich kann das jetzt hier nicht irgendwie komplett auf freundschaftlicher Basis machen. Sondern
so guter Freund war halt auch nicht.
Nee, das hat...
Nein, war nur Spaß, alles gut.
Ja,
alles gut.
Kann man so sagen, ne, aber der hat natürlich, das ist alles mit Risiken behaftet.
Ja,
das muss nicht gut ausgehen. Und der hat eine Anwaltshaftpflicht und die tritt natürlich nur ein, wenn es ein vernünftiges Mandatsverhältnis gibt.
Ja, ja, klar. Okay.
Ja, wie gesagt, ich mache nochmal einen Sprung zu der Sache, die du relativ am Anfang gesagt hast. Da haben halt Mitarbeiter gekündigt, weil sie das nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Du hast auch gesagt, es war eigentlich nicht möglich, das nicht zu verstehen als Mitarbeiter. Also jeder Mitarbeiter wusste es eigentlich.
Zumindest das mit dem unsterilen Arbeiten, das hat man vielleicht mitgekriegt.
Hätte man mitbekommen können.
Wurden gewisse Mitarbeiter mundtot gemacht, weil eventuell mal irgendwie eine Summe X nochmal geflossen ist oder? Hat Peter S. ab und zu mal irgendwie, ja komm hier, ein Umschlag für dich, Füße stillhalten?
Weiß er nicht.
Möchtest du nichts zu sagen?
Kann ich nichts zu sagen.
Okay, ja, dann lassen wir die Frage einfach mal so im Raum stehen.
Okay. Alles gut, akzeptieren wir, respektieren wir Martin, natürlich, ne, aber dann, Pete, ne, ich kann es ja sagen, ich glaube schon, dass natürlich
Geld geflossen ist. In welchen Höhen, in welchen Summen und wie viel gereicht hat, um irgendwelche Leute mundtot zu machen, weiß man nicht, aber er hatte auf jeden Fall genug Geld, weil anstelle von 30.000 hat er, glaube ich, so 1615.000 Euro in einem Monat mal umgesetzt. Ich nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Ich habe das auf jeden Fall in den ganzen Dokus, die man bei YouTube sieht und so, hat man da genauere Infos. Für unsere gute Recherche sind wir jetzt nicht so bekannt. Ja,
aber nagel du mich auch nicht mehr auf Höhen fest.
Auf Höhen nagel ich dich auch nicht mehr fest. Okay, die Wahrheit tut weh, die Ungewissheit bringt einen um. Das haben ganz viele Menschen am eigenen Leib erfahren. Es war ein intensives Gespräch. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Recherche zu dieser Folge hat mich sehr bewegt und hat mich auch sehr viel gekostet, weil ich sehr, sehr viele Dinge mir angeguckt habe, mich eingelesen habe, Podcasts gehört habe, die sehr, sehr emotional waren. Danke, dass du da warst. Wir hätten jetzt noch lange sprechen können.
Auf jeden Fall.
Du bist ja auch ein Mann, der nicht gerade mit seinen Worten geizt.
Nein.
Na? Und aber es war auf jeden Fall...
Eins müssen wir noch fragen.
Bitte.
Ja, ob Peter S. aktuell...
Frei ist.
Schwer zu sagen. Also so wie ich gehört habe, ist er im offenen Vollzug.
Ja, irgendwo in Bielefeld.
Ne? Einer gewissen Art von Freiheit natürlich schon nahe kommt. Ne?
Genießen Leute, die ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, gewisse Vorzüge, so wie Uli Hoeneß?
Woher soll er denn jetzt wissen?
Ich weiß nicht.
Er kennt sich aus.
Ist reich.
Ja, komm.
Nein, also kann
das Problem oder das, was sicherlich schwer zu ertragen an der Stelle ist, dass er eine durchaus gute Sozialperspektive hat, Prognose hat und das Strafsystem bewertet das ja auch knallhart nur nach diesen Gesichtspunkten.
Ne? Dann sollten wir generell auch den ganzen finanziellen Hintergrund, der da gelaufen ist, da müsst ihr euch definitiv mal in den ganzen Sachen, ich hau die ganzen Links einfach mal unten in die Shownotes, da könnt ihr euch die ganzen Reportagen angucken, was mit dem Vermögen von was passiert ist und was da noch alles genau passiert ist. Heute ging es mal darum, den Whistleblower selber mal im Mikro zu haben und mal mit ihm zu reden, wie die Zeit für ihn war, als er die Sachen aufgedeckt hat. Zum Ende wird es nochmal kalt, aber erfrischend, denn das Stenkopfbad hat jetzt auf und die neue Freibadsaison hat angefangen.
Schön.
Ganz genau. Und es gibt noch ein Geschichtsfaktum zu diesem Jahr. Vor 150 Jahren gingen hier in Bottrop die ersten Lampen an. Ich rede jetzt nicht davon, dass die Leute sich angegeben haben, sondern das waren die ersten Lampen, die vom 1. Oktober bis zum 15. März von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht hier geleuchtet haben, mit Öl noch damals. Ja. Ne? Sonst war das hier dunkel wie im Affenarsch in Bottrop. Und das waren die ersten Lampen, die hier geleuchtet haben. Vor 150 Jahren, davon mag man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass hier noch, dass hier alles dunkel war. Ne? Dann gab es noch einen Supermarkttest. Billigster Supermarkt oder günstigster, billiger nicht.
Aldi, ne?
Aldi Süd. Teuerste, Edeka Zurheide. Aber auch nur mit einer geringen Summe. Die haben dann Nudeln gekauft, Kartoffeln, was weiß ich, was. 14,38 Euro bei Aldi Süd und 17,38 Euro bei Edeka Zurheide. So, nochmal kurz für euch. Die Stadtrundfahrt vom Podcast. Ihr könnt die Tickets holen unter stadtfest@bottrop-fischer.de. Da könnt ihr die Karten.
Ich liebe so simple
E-Mail-Adressen. Genau. Ne? Da könnt ihr euch die Karten holen und auch schon mal die ersten Infos. Es wird am 17.06. ein geiles Sommerfest bei Mazda Rottmann geben.
Nee, so geil wird das nicht.
Weil du nicht da bist, ja. Urlaub. Aber ich mache da ein Quiz mit den Kichelnern. Ich habe Nito Torres auf die Bühne geholt.
Ist da was dran, dass du mit Nito Torres ein Aberlied singst?
Das musste jetzt sein, ne? Das kann sein, da lassen wir euch noch im Dunkeln.
Machst du da, wie heißt die, Ageta da?
Magneto?
Blonder Perücke.
Ja, ganz genau. Also ich würde jetzt eigentlich noch mal gerne rausgehen aus der Folge und euch mitgeben, einfach nicht wegschauen. Und wenn ihr genug Geld habt, macht doch eine Anzeige, weil ansonsten seid ihr pleite.
Ist günstig, aber wir müssen unsere Schröders Erben haben wir noch gar nicht.
Ne? Ach ja, stimmt, Schröders Erben. Danke, Alex. Wir hauen jetzt Schröders Erben noch raus und dann hauen wir ganz
ab hier. Das habe ich nicht aus der Bahn geworfen.
Ja, Schröders Erben, komm. Schröders Erben, weil wir haben die Top 3 heute auch weggelassen, das war zu lange heute. Komm, Schröders Erben,
schnell.
Alex, hast du ein Lied?
Ich nehme vom Flowrider Whistle.
Whistle?
Can you blow my whistle, baby?
Hast du ein Lied, was du gerne hörst? Wir haben eine Playlist auf Spotify, da kannst du ein Lied drauf packen.
Boah, Alter.
Dann mach Pete erst.
Also, du hast noch 3 Sekunden Zeit. Ja. Ich nehme heute, weil ich ja letzte Woche Robin Gibbs hatte, In Flames, Cloud Connected.
Weil du letzte Woche Robin Gibbs hattest, hat das irgendwie jetzt...
Ja, das ist ein harter Kontrast. Hört euch mal In Flames,
Cloud Connected
an. Ist kein Geheimtipp, aber ein richtig cooler Song.
So, Martin muss noch mal kurz gucken.
Ich muss auf meine Spotify-Playlist gucken, auf meine Shazam-List gucken. Das Letzte, was ich jetzt ziemlich gut fand, ist If We Ever Broke Up.
Von?
Von May Stevens.
Ja,
haben wir drauf. Eine junge englische Nachwuchssängerin und...
Gut aussehend?
Nee.
Gut, es ist nicht gut aussehend, aber das Lied ist schön.
Ich sag Body Positivity.
Sehr gut.
Da sind wir bei den neumodischen.
Dann würde ich sagen, schaut nicht weg. Wenn ihr ein Geheimnis habt, sag's nicht dem Porwoll, der whistelt das aus.
Und wie?
Ja, aber Fakt ist eins, Chapeau. Definitiv. Vielen, vielen Dank für das, was du getan hast, was du gemacht hast. Du hattest, wie Pete schon sagt, richtig Eier.
Da könnte man fast ein Botschwein für aufmachen. Aber das
nein, also wirklich. Danke, Martin, für die Aktion.
Dass du für ganz, ganz viele Menschen einfach durch eine kleine private Hölle gegangen bist. Mhm. Es ist einfach so gewesen. Das war Mich und Bitte, der Podcast, Folge 123. Heute mit Whistleblower Martin Porwoll, mit dem Alex.
Ja, und mit dir, Pete.
Das war's. Nächste Woche mit Brille.
Musste.
Ich sag mal Ciao-Gummi.
Aber dann siehst du, wie hässlich ich bin.
Komm, ja. Tschüss.
Prost. Ciao.
Tschüss.